Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, mit dem international anerkannten Zeichen für Alex Schlüter geht es gut. Er hat seinen Schlüssel bei sich. Begrüße ich euch zu einer neuen Folge Kicker meets the Zone.
Ach so, ich bin jetzt schon dran, oder was? Ich dachte, du leitest vielleicht noch über zu mir oder sonst was. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, liebe Hörer, dass Alex Schlüter mir einfach meine Begrüßung, liebe Leute, geklaut hat seit ein paar Wochen? Also jedes Mal benutzt du diese Begrüßung. Das finde ich ein Skandal. Das war jetzt also von mir auch ein Herz.
Und du hast ein Selbstverständnis zu sagen, dass du die Begrüßung, liebe Leute,
natürlich.
Oder die Anrede, liebe Leute.
Ich kenne dich jetzt so viele Jahre und du hast noch nie, seitdem wir uns kennen, das gesagt. Und dann habe ich irgendwann hier damit begonnen, manchmal die Sendung zu eröffnen und schlagartig hat Alex Schlüter mal so einen Geistesblitz oder was. Das Schöne ist im Übrigen, wir sind ja der gläserne Podcast, Schlüti sagte gerade zu mir, du, ich habe was vorbereitet für den Einstieg, das war jetzt hier dieser sehr gute Schlüsselgag. Und dann sagte ich, aber ich habe doch auch einen Einstieg und deswegen ist mein Vorschlag jetzt, ihr denkt euch jetzt ganz kurz, die Folge hätte noch nicht begonnen, hört jetzt nochmal meinen Einstieg und dann könnt ihr selber entscheiden, welcher besser ist. Liebe Leute, steht hier wirklich, hier ist er, euer persönlicher Freedom Day für die Ohren. Und ich rufe den Mann, der allein schon aus optischen Gründen die Maske trotzdem bitte unbedingt aufbehält. Alex Schlüter, guten Tag. Auch nicht schlecht, oder?
Würdest du auch sagen, dass du diese Maskenaufbehalt-Gags erfunden hast? Oder würdest du da zumindest sagen, dass so ungefähr 22 Millionen Deutsche, allein Deutsche, diese Witze auch machen?
Glaube ich noch untertrieben mit den 22 Millionen. Also schön, herzlich willkommen
aber
auf jeden Fall.
Benny Zander hat heute, am heutigen Montag, den 21. März, auch schon einmal den Satz, das Internet wird sich nicht durchsetzen, gebracht. Also so viel zum Thema aktueller Humor.
Und warum,
schön, dass ihr mit dabei seid.
Warum habe ich den gebracht? Weil Alex Schlüter da irgendwo in Köln im Hotel abhängt und das Internet wackelt. Es wackelt so sehr wie meine Knie.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich blicke ich blicke nicht ganz auf den Dom, denn der Dom ist von einem sehr, sehr hässlichen Gebäude, das jetzt auch noch renoviert wird und darum diese ganz hässliche Renovierungsummantelung trägt, verdeckt. Das ist mein Blick auf das ach so schöne Köln. Mhm. Aber trotzdem ist es schön, mal wieder hier zu sein.
Ja, das glaube ich doch auch sofort. Und das funktioniert auch schon. Wir verstehen uns alles gut. Das wird am Ende gar keiner großartig merken. Eine Folge mit vielen, vielen Themen haben wir heute mal wieder für euch. Ihr habt es schon gesehen. Wir werden nachher euch mal präsentieren, vorstellen, wer denn eigentlich dieser Co-Trainer von Hansi Flick ist, von dem in letzter Zeit alle reden. Jetzt bei der Nationalmannschaft, davor schon beim FC Bayern, davor aber auch schon super interessante Station. Die Rede ist von Danny Röhl, ihr habt es gelesen. Ich glaube, es ist das erste wirklich große, ausführliche Interview, was er heute gibt. Und das gibt er hier bei uns bei Kicker meets the Zone, extrem spannender Typ. Das gibt es dann später, quasi auch so ein bisschen euch in die Länderspielpause entlassend. Aber davor gibt es natürlich extrem viele Bundesliga-Themen, schöne, nicht so schöne. Also es wird eine volle Sendung.
Ja. Wir können vielleicht mal einsteigen mit dem Grund, weshalb ich hier in Köln bin. Ich wollte mir ja nicht den Dom und erst recht nicht dieses hässliche Gebäude, das den Blick zum Dom verdeckt, anschauen. Ich habe gestern Abend gearbeitet für The Zone und war beim Spiel Köln gegen Borussia Dortmund. Also das Spiel, das diesen 27. Spieltag abgerundet hat. Ein aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr schöner Arbeitstag. Das kann ich mal so für mich zusammenfassen.
Weil er ohne mich stattgefunden hat?
Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei waren 50.000 Fans im Rhein-Energie-Stadion. Vollauslastung. Auch die Auswärtsfans, die sehr lautstark gewesen sind, haben ihre eigene Note mit dazugefügt. Und dann war es ein sehr intensives Spiel. Dortmund geht in Führung. Macht das erst sehr, sehr ordentlich. Köln bekommt die ganze Geschichte dann in der Mitte der ersten Halbzeit gedreht, macht den Ausgleichstreffer. Wir haben übrigens im Vorlauf der Sendung, da habe ich einfach mal Themen geklaut aus Kicker meets the Zone, die Doppel-9 von Köln thematisiert. Beziehungsweise wir haben es noch ein bisschen größer gemacht. Ist dir mal aufgefallen, dass die Bundesliga wirklich die Liga der Mittelstürmer ist? Es gibt keine andere Liga, in der so viele Neuner, Mittelstürmer, mindestens 15 Saisontore haben.
Echt, ja?
Wir haben es extra von unseren Statistikern raussuchen lassen. Eventuell kennt man den Statistiker, weil er in meinem Keller wohnt. Aber tatsächlich ist das europäische Liga weit führend, sagt man, glaube ich, ungefähr. Und was macht der Baumgart? Der weiß natürlich, was unser Thema im Vorlauf der Sendung ist und stellt Anderson und Modest wie schon beim 1-0-Sieg gegen Leverkusen wieder auf. Und was machen die beiden? Die wissen, was die Themen sind unserer Sendung, sagen, dann müssen wir liefern. Modest verlängert die Flanke von der linken Seite auf Anderson, der trifft zum 1-1. Die Doppel-9 hat zugeschlagen. Und dann passiert was Interessantes, geht beim Stand von 1-1 in die Pause. Dortmund stellt um von Vierer auf Dreierkette und auf dem Platz ist damit der Schwung der Kölner genommen. Dortmund spielt zwar keine furiose zweite Halbzeit, aber ist wieder die bessere Mannschaft. Das Spiel, ich glaube, so als überhaupt nicht Taktiker hätte man gesagt, ist dann leider ein bisschen verflacht. Aber doch ist es irgendwie ganz spannend gewesen, weil diese grundsätzliche Umstellung auf 3-4-3 eben bedeutet hat, dass Köln viel besser zu bespielen war von Borussia Dortmund. Am Ende geht es zwar in Anführungszeichen für den Tabellenzweiten nur 1-1 aus und das kann man grundsätzlich auch als okayes Ergebnis so abstempeln, aber ich fand doch spannend, dass eine Umstellung, nachdem Köln am Drücker war und Richtung 2-1 unterwegs gewesen ist, zur Halbzeitpause die Sache wieder regelt. Und was war besonders schön an diesem Arbeitstag? Ich habe Interviews geführt, von einer erfrischenden Ehrlichkeit geprägt. Und man erlebt es ja leider selten. Also Steffen Baumgart, ich muss ihn jetzt einmal vorher, ich weiß, alle feiern den Typen in der Weste und der Schiebermütze. Aber gestern habe ich dann selber mal spüren dürfen, was den halt schon auch sehr besonders macht. Also mal davon abgesehen, dass er da immer in dieser Skispringer-Anfahrtshocke die 90 Minuten in der Coachingzone begleitet und so wahnsinnig vor Energie sprudelt. Aber ich sag dem zum Beispiel im Vorlauf, weil wir das Thema hatten, wie machen sie das denn, Modest und Anderson, dass die sich nicht auf den Füßen stehen? Und er sagt, und das macht halt einfach sonst kein Trainer in der Bundesliga, doch, die stehen sich schon manchmal auf den Füßen. Finde ich auch doof, aber ich rede mit denen und die sind so gut, die muss ich beide aufstellen. Also er sagt auch ganz ehrlich, wenn da mal Sachen nicht gut laufen. Und er sagt ganz, ganz ehrlich, die beiden sind ja auch tatsächlich gut befreundet, der Rosi hat zur Halbzeitpause umgestellt und das war richtig gut von dem. Weil ich hatte darauf keine Lösung mehr. Meine Assistenten haben mir dann im Lauf der zweiten Halbzeit sogar schon relativ früh dazu geraten, selber dann wieder umzustellen und ein bisschen was zu wechseln. Aber da habe ich vielleicht ein bisschen lang gezögert und so ist es dann nicht wieder in unsere Richtung gekippt, dieses Spiel. Das sagt er so ehrlich am Mikrofon. Und ich habe noch eine Weile drüber nachgedacht, warum das erstens so besonders ist und mir auch die Frage gestellt, warum das nicht mehr machen. Es ist halt einfach auch sehr schön, dass er eine Position in Köln hat, als jetzt quasi noch nicht lange da, aber schon König von Köln, dass er sich das auch mal erlauben kann, Schwäche zu zeigen, zu sagen, da vorne ist nicht alles gut, aber ey, wir sind trotzdem über unseren Erwartungen. Und heute hat der andere Coach dann vielleicht am Ende den besseren Schachzug drauf gehabt und darum können wir jetzt mit dem Punkt sehr gut leben. Ich fand es richtig, richtig angenehm, dass es mal wieder so ein Interview gegeben hat.
Ja, alles eine Typfrage. Ne? Würde man vielleicht manch anderem Trainer auch nicht abnehmen, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich recht, Marco Rose hat es ja damit begründet, dass sie die Flügel nicht dicht bekommen haben, ne? In dieser Phase dann in der ersten Halbzeit, wo dann auch das Tor fällt. Da können wir
übrigens 16-3 Flanken übrigens. Ja. 16-3 das Flankenverhältnis zur Halbzeitpause. Eine dieser Flanken führt zum 1-1.
Und diese Flanke wird übrigens initiiert. Das ist so eine Aktion, die mir von diesem Spiel hängen geblieben ist, von einem echt wunderbar erkannten Raum von Salih Özcan, der dann da rein dribbelt, ne? Also erst eigentlich sich Richtung Mittellinie bewegt und dann zack, plötzlich Richtungsänderung und dadurch halb Dortmund auf dem falschen Fuß erwischt. Und mir ist noch eine zweite Aktion total hängen geblieben, also außer, dass natürlich Erling Haaland auch noch Gelegenheiten gehabt hätte, auf mehr Tore für Dortmund zu stellen. Diese
Startelf-Comeback übrigens.
Ja, diese Defensivgrätsche von Thielmann am Ende, die der danach so abfeiert, ne? Oh, da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Das finde ich ja überragend. Das ist mir noch so ganz präsent im Kopf von diesem Spiel.
Ja, wir haben es sogar extra nochmal in unser Analyse-Tool gepackt, in dem wir normalerweise zeigen, guck mal hier, der beläuft den Raum und da müsste der hinschieben und hier kann man nochmal eine mögliche Passrichtung einzeichnen. Wir haben das da reingepackt und haben einfach nur ihn von dem eigenen 5-Meter-Raum, wo er nämlich losgesprintet ist, bis zu dieser Grätsche, also vom gegnerischen 5-Meter-Raum bis zum eigenen 5-Meter-Raum, einfach durchmarkiert, um zu zeigen, was das eigentlich für ein krasser Laufweg gewesen ist. Und Ralle hat auch gesagt, also Ralle Gunnisch war unser Experte, das ist quasi ein Tor. Also das ist von der Leistung her, ist das im Grunde ein Tor, das er damit erzielt hat. auch wenn er es einfach verhindert hat. Aber von der Wertigkeit her ist es damit zu vergleichen. Und das ist natürlich genau das, was dann die Kölner natürlich auch anfeuert da draußen und was diesen Funken überspringen lässt. Den Marco Rose, das war ja sehr ehrlich vor ein paar Wochen von Marco Rose auf einer Pressekonferenz, ich glaube vor dem Bielefeld-Spiel, den er hat leider weiterhin noch vermisst. Und er macht jetzt gar nicht den Fans den Vorwurf in Dortmund, sondern sagt natürlich, er kann es verstehen nach dem Abschneiden im Pokal, nach dem Ausscheiden in den Pokalwettbewerben, dass man sie noch nicht angezündet hat. Und solche Leistungen, wie sie Köln jetzt dann gezeigt hat, die führen dazu. Aber das vielleicht, um das Spiel abzuschließen, Dortmund nach 2-1-0 Siegen, jetzt mit einem 1-1 zum dritten Mal umgeschlagen in Köln vor ausverkauftem Haus, kann man damit auch mal ganz gut leben. Und das war auch der Tenor bei Rosi und Baumi, die nach dem Spiel beide nebeneinander im Interview standen. Und ja, irgendwie, ich fand das alles sehr, sehr menschlich und nah und warm gesagt haben. Ja, er hat das heute gut gemacht. Ich hätte sogar noch ein bisschen besser machen können. 1-1 können wir doch mitleben. Das war mal wirklich so ein schiedlich-friedlich Abend.
Rosi und Baumi interviewt von Schlüti bei The Zone. Zum Abschluss des Spieltags heißt natürlich unterm Strich auch, weil die Bayern 4-0 gegen Union gewinnen, dass es jetzt wieder 6 Punkte sind in diesem Meisterschaftsrennen, was vielleicht eher so ein bisschen als Meisterschaftsrennen herbeigeredet wird. Aber das ist das, was unterm Strich dann halt steht, dass Dortmund 2 Punkte da in Köln liegen gelassen hat und deswegen jetzt statt 4 wieder 6 Punkte Rückstand hat. Ich würde sagen, wir springen vom Ende des Spieltags zu einem leider unschönen Thema, nämlich zum Anfang des Spieltags. Der Spieltag wurde eröffnet, konntet ihr sehen bei uns auf The Zone in Bochum. Der VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach, ein Spielabbruch beim Stand von 2-0 für die Gladbacher. Wir dröseln das nochmal auf. All das, was da am Freitagabend passiert ist. Und das machen wir jetzt zusammen mit Patrick Kleinmann vom Kicker. Ja, es ist mal wieder soweit. Das letzte Mal ging es um eine große Krise beim FC Schalke 04. Jetzt wird das Ganze noch eine Spur unangenehmer. Also wir haben irgendwie immer, wenn wir solche Themen haben, ist Patrick Kleinmann der Mann, der beim Kicker dafür zuständig ist. Erstmal schönen guten Tag hier bei uns in der KMD-Runde, Patrick. Und es tut mir leid, wir sprechen an dieser Stelle, wir rufen dich auch mal zu schönen Sachen an.
Das wäre super. Ja, würde ich gerne mal mit euch besprechen, aber offensichtlich ist es nicht mein Schicksal.
Krisenmanager. Patrick Kleinmann. Es geht natürlich um den 8. Spielabbruch in der Geschichte der Bundesliga. Das ganze Geschehen am vergangenen Freitagabend. Lass uns doch nochmal die Chronologie dieses Abends, dieses Spielabbruchs durchgehen.
Ja, können wir gerne machen. Also wir hatten ein Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. Ein, ich finde, relativ giftig geführtes Bundesligaspiel, was ja an sich schon mal nicht verkehrt ist. Aber eins, was natürlich auch an einem Freitagabend Kastropper Straße hitzig war von den Rängen, auch hitzig war von den Spielern. Und das dann ja kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag von Mönchengladbach, 55., 61., sagen wir mal, vorentschieden war. Und diese ganze aufgehitzte Stimmung, die hat sich dann fatal entladen, mit mehreren Becherwürfen das ganze Spiel über schon und in der 69. Minute dann mit einem, der den Schiedsrichterassistenten Christian Gittelmann am Hinterkopf getroffen hat, ein voller Bierbecher, der ist dann zu Boden gesunken, hat den Becher über die Bande geworfen, hat sich nochmal aufgerichtet, so ein bisschen kopfschüttelnd auch in Richtung der Bochumer Fans, in Richtung des Block A in Bochum und dann ist er anschließend mit seinem Schiedsrichter Benjamin Kortus vom Feld in die Kabine. Die Bochumer Profis, allen voran Keeper Manuel Riemann, haben sich so ein bisschen wütend schon vor den Block gestellt und haben da das Gespräch gesucht, sichtlich aufgehitzt. Und kurz danach ist dann Gladbach, die Mannschaft von Gladbach vom Rasen gegangen, Bochum auch. Und eine Viertelstunde später ist das Spiel dann offiziell abgebrochen worden, ist dann der Stadionsprecher verkündet.
Ja, Benjamin Kortus hat bei uns am DAZN-Mikro gesagt, das ist auch alternativlos, wenn es so einen tätlichen Angriff auf einen Spieloffiziellen ist, glaube ich, die offizielle Formulierung für sowas, wenn es das gibt. Und wir müssen vielleicht an dieser Stelle schon nochmal klarstellen, das ist keine spaßige Geschichte gewesen oder sonst was. Die Diagnose lautet Schädelprellung und Schleudertrauma. Das passiert, wenn man von einem vollen Bierbecher am Hinterkopf getroffen wird. Also das ist kein Spaß oder sonstiges. Ich habe jetzt ein paar Aussagen gelesen, vom Schiedsrichterchef von Lutz Michael Fröhlich, auch von Lutz Wagner, der zum Beispiel bei uns auch vor der Saison immer wieder solche Regelschulungen macht. Die sprachen jetzt vor allem von der Schwierigkeit für Christian Gittelmann, auch bei seinem nächsten, vielleicht sogar bei seinem, wann auch immer der stattfindet, ersten nächsten Einsatz. weil das Grundvertrauen erstmal so ein bisschen weg ist, ne? Weil du wirst, er wird ja wieder, sobald er im Stadion ist, Menschen in seinem Rücken haben und natürlich wird er das im Kopf haben. Also das ist ja auch etwas, was mit der Psyche, was macht so eine richtig feige Aktion da von diesem Werfer da?
Ja, also ich würde es auch gerne nochmal sagen, ich finde, das ist gemeingefährlich, ne? Also da wird ja mit diesem Wurf, mit einem vollen Bierbecher, da wird eine Kopfverletzung in Kauf genommen, wenn man das in Richtung eines Menschen wirft, selbst wenn es nicht gezielt ist. So ein Mehrwegbecher, 0,5 Liter, wiegt leer 70 Gramm, okay, aber der ist halt gefüllt, ne? Mit bis zu einem halben Liter Flüssigkeit. Der wird beschleunigt durch den Wurf, da ist ein bisschen Schwerkraft drin und dann entwickelt so ein Hartplastikbecher wirklich auch eine ganz schöne Masse, ne? Also da soll sich jetzt keiner hinstellen und sagen, ja, das war ja nur Bierbecher, Plastikbecher. Nee, das ist ein richtig gefährliches Wurfgeschoss und dass das wirklich gezielt oder nicht gezielt auf jeden Fall in Richtung eines Menschen auf das Spielfeld geworfen wird, das ist völlig inakzeptabel und unentschuldbar, finde ich. Ja, das sollte man wirklich auch so hart sagen. Und genau wie du sagst, ne, das ist natürlich für den Schiedsrichterassistenten, für Christian Gittelmann, schon auch ein kleines Trauma, tippe ich mal. Also jetzt nicht nur, weil er jetzt ein schneller Trauma hat, sondern wirklich auch eine mentale Geschichte, weil der steht tatsächlich im Stadion mit dem Rücken zu den Fans, der sieht nicht, was hinter ihm passiert. Der hat seinen Blick aufs Spielfeld und der muss darauf vertrauen, dass er sowas nicht an den Hinterkopf geworfen bekommt. Und da muss man jetzt mal abwarten, ob der das dann auch wirklich über den nächsten Spielen schafft. Also ich glaube, wenn ich das gewesen wäre, ich hätte da erstmal meine Probleme mit.
Helft mir mal kurz. Stand jetzt wird der Täter noch gesucht, ne? Oder gibt es da schon irgendeine aktuelle Information?
Also was ich gehört und gelesen habe, ist, dass es auf jeden Fall mehrere Kameras gibt, die ihn relativ klar zeigen. Und ich glaube, sie müssen ihn, Stand jetzt, wir sind Montagvormittag, nur noch in Anführungsstrichen finden.
Genau, sie sind in der Ermittlung. Das ist auch mein aktueller Stand, ja.
Also wer auch immer das ist, du hast es gerade schon so schön angerissen, weil das ist irgendwie, das ist noch so ein Thema, was mich da umtreibt bei der ganzen Geschichte. Also völlig richtig natürlich, dass man den ausfindig macht, völlig richtig, dass man den bestraft, ne? Das ist absolut überhaupt gar nicht zu diskutieren. Aber du sagst es ja, es sind davor auch Becher geflogen, es sind in den letzten Monaten zig Becher und Feuerzeuge und was auch immer auf Spieler an Eckfahnen geflogen und so weiter. Ich sage es jetzt trotzdem mal so provokant, ist es irgendwie ein richtiger Eindruck von mir, wenn ich das Gefühl habe, na jetzt hat halt mal einer getroffen und der ist jetzt der krasse Sündenbock, aber die Wahrheit ist, es fliegen halt regelmäßig so viele, dass man einfach an dieser Grundproblematik vor allen Dingen arbeiten muss, dass da ständig im Grunde die Gesundheit von Spielern, von Schiedsrichtern, von Assistenten eigentlich Gefahren ausgesetzt ist. Also Diego Simeone zum Beispiel war jetzt ein Video, das wurde ein paar Tage vorher, als er Manchester United ausgeschaltet hat, noch in den Social-Media-Bereichen so ein bisschen als rumgereicht, weil er schnell aus dem Old Trafford abhaut, während sie ihn mit Bierbechern bewerfen. Sowas kann ja selbst dem harten Diego Simeone dann genauso passieren. Ich glaube, das ist ein Grundproblem, an dem wir jetzt arbeiten müssen, oder?
Es ist auf jeden Fall kein Einzelfall, ne? Also ich habe dieses Wochenende das mal ein bisschen nachvollzogen. In Bochum gab es das Thema ja schon häufiger diese Saison. Deswegen gab es ja sogar vor dem Spiel noch einen Aufruf, ein Video mit Kapitän Toni Losilla, der dann viel getrinkt und sagt, so, das sollte man bitte trinken und nicht werfen eben. Da haben sie es noch ein bisschen auf lustig gemacht und mit dem Augenzwinkern, aber es hat leider auch überhaupt keinen Effekt gehabt, offensichtlich. Auf Schalke ist es am Wochenende genauso passiert, in Bremen ist es passiert, in vielen anderen Stadien mit Sicherheit auch. Also das ist eine ganz unschöne Mode geworden oder war es auch schon immer, aber ich habe das Gefühl, wieder verstärkt inzwischen. Und war eine Frage der Zeit. Es ist jetzt, dass es ja nicht auch einen Verletzten gibt dadurch. Ganz schlimm, dass es jetzt wirklich am Freitag passiert ist, aber ein Stück weit eben leider absehbar, was jetzt die Hoffnung ist. Und das sieht man auch ein bisschen an den Spielen am Samstag auf Schalke, wie gesagt in Bremen, dass es da hoffentlich im Block so eine kleine Selbstreinigung gibt. Das ist so meine größte Hoffnung, dass dann, wenn das wirklich wieder passiert, dass dann Fans so rum einfach sagen, so ey, du Idiot oder du Idiotin, lass es. Das ist nicht nur gefährlich, das schadet im Zweifelsfall deinem Verein. Das geht nicht. So, und das wäre natürlich schön, wenn dieser ganz schlimme Vorfall da am Freitag zumindest diesen positiven Effekt hätte.
Ja, man kann heute im Printkicker deinen Kommentar lesen unter der Überschrift Vollauslastung bedeutet eine Verantwortung. Und da sind wir ja genau in diesem Thema drin. Ne? Du schilderst auch noch so ein paar andere Fälle, die auch zuletzt immer mal passiert sind. Alex und ich haben hier auch schon häufiger mal darüber diskutiert, dass ich nenne es mal fragwürdige Verhalten. Das muss gar nicht münden darin, dass man was aufs Feld wirft, auch wenn das wirklich, also viel asozialer geht es nicht. Da fliegen ja auch manchmal so Münzen und Alex hat es gesagt, Feuerzeuge. Aber dieses generell fragwürdige Verhalten oder wie Fans ihr Fansein im Stadion, im Fußballstadion definieren. Ich kann vielleicht mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich sage jetzt nicht, in welchem Stadion das ist, aber da saß ich regelmäßig als Kommentator in den letzten Jahren immer mal wieder. Und da sitzt man relativ mittendrin in den Fans. Ist ein Drittligastadion. Und rechts vom Kommentatorenplatz sitzt immer genau der gleiche Typ. Der hat eine Dauerkarte. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht hier im Podcast schon mal erzählt habe. Hat eine Dauerkarte und er sitzt dort mit einem zur Faust geballten Gesicht und verfolgt so diese 90 Minuten. Und sein Fansein besteht darin, dass er das ganze Spiel über entweder den Schiedsrichter beleidigt oder die gegnerischen Fans beleidigt oder den gegnerischen Trainer, der im Zweifel in Hörweite sitzt, beleidigt oder die gegnerische Mannschaft beleidigt. Und das mündet darin, dass wenn seine Mannschaft ein Tor schießt, das bei ihm keine positive Energie freisetzt und er sich freut, sondern seine Reaktion richtet sich, nachdem seine eigene Mannschaft ein Tor geschossen hat, immer sofort destruktiv gegen den Gegner. Also da kommt dann die Faust in Richtung des gegnerischen Blocks und so weiter und so fort. Und als wäre das alles nicht schon fragwürdig genug und sagt wahrscheinlich auch ein bisschen was über seine Lebensrealität, die er da versucht in den 90 Minuten auszublenden, was übrigens keine Entschuldigung ist, sitzt neben dem wer? Sein wahrscheinlich 9- oder 10-jähriger Sohn und guckt sich alle 2 Wochen bei einem Heimspiel der Mannschaft XY an, wie der Vater 90 Minuten sich so aufführt. So, und da, das lässt mich ratlos zurück. Das lässt mich einfach ratlos zurück.
Also ist mir tatsächlich auch ganz wichtig, jetzt in dem Kontext zu sagen, das sind natürlich alles Einzelfälle. Jeder Fan, der im Stadion ist, ist erstmal für sich. Es gibt Gruppen, die ähnlich vorgehen oder eine ähnliche Grundeinstellung im Stadion haben. Es gibt aber auch 99%, sage ich mal, oder 95% oder 98% der Fans, die ins Stadion gehen, die glücklich sind, die friedlich sind, die Bock haben, Fußball zu schauen mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, die Stimmung machen wollen, die Lust haben, Stimmung mitzubekommen und so weiter und so fort. Das ist mir ganz wichtig. Das dürfen wir auf gar keinen Fall über den Kamm scheren. Machen wir auch nicht. Und das war ja auch dieses Wochenende so. Aber es gibt halt leider sind die dann halt doch Gewalt suchen, die anderen schaden, egal in welcher Form, diejenigen, die dann auf die geschaut wird, ne? deren Taten immer lauter schreien als die der friedlichen Menschen. Und ich glaube, also viel ist Folklore jetzt. Also weiß ich nicht, wenn dann Ultras zum ersten Mal wieder im Block stehen und dann Pyros abzünden, kann man Scheiße finden. Aber da wird keinem mit geschadet großartig. Da gibt es eine kleine Geldstrafe für. Da verletzt sich eigentlich so gut wie nie jemand. Das machen die unter sich im Block. Ich kann jeden verstehen, der es nicht gut findet. Ich bin da auch sehr zwiegespalten. Aber das ist eine andere Kategorie als so ein Becherwurf zum Beispiel oder eine Schlägerei mit unschuldigen Menschen. Ne? Aber grundsätzlich, genau, was ihr eben angesprochen habt, alle freuen sich, dass es wieder Vollauslastung gibt in vielen Stadien, dass wieder Menschen da sind, dass es Stimmung gibt, dass die Ultras zurückkehren. Aber das ist für alle eine Verantwortung ein Stück weit. Eben diese Situation irgendwie auch zu wertschätzen und die nicht irgendwie auszunutzen, die nicht zu missbrauchen für andere Sachen, als Plattform für Gewalt. Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn wir ein paar Wochen sagen würden, wenn es jetzt viele solche Ereignisse gibt, dass der Fußball ohne Fans schöner gewesen ist. Das darf nicht passieren. Das wäre ganz fatal.
Ja. Sag mal zum Abschluss, was droht dem VfL jetzt an Konsequenzen?
Ja, wenn man das Beispiel St. Pauli nimmt, wo ja 2011 war es, glaube ich, ne? Ein Spiel abgebrochen wurde gegen Schalke wegen eines Becherwurfs. Die haben dann in der ersten Instanz ein Geisterspiel aufgedrückt bekommen vom DFB-Sportgericht. Das ist dann, glaube ich, in der zweiten Instanz insofern geändert worden, dass sie das Spiel austragen mussten, so und so viele Kilometer außerhalb, also quasi ne, auf fremdem Terrain. Also, dass das Spiel gegen Bochum gewertet wird, das ist ganz klar. Das wird dann sehr wahrscheinlich auch bei dem Spielstand 0-2 bleiben. Alles andere, Geldstrafe, mögliches Geisterspiel, das wird dann das DFB-Sportgericht entscheiden. Schadensersatzansprüche können dann eventuell auf den Verursacher weitergeleitet werden. Das wäre dann für den sehr unangenehm, wenn das im sechsstelligen Bereich mindestens ist. Also da wird jetzt noch einiges kommen, denke ich mal.
Patrick Kleimann, unser Mann für die schwierigen Themen. Ich halte zum Abschluss nochmal fest, wenn wir in Zukunft doch nochmal irgendwann ein Spielabbruch haben, dann bitte einfach wieder so wie in den 70ern, weil ein Torpfosten gebrochen ist oder weil der Nebel zu krass wird oder was war irgendwann, 2008 war das doch in Nürnberg mit sinnflutartigen Regenfällen, aber bitte nicht wieder wegen solcher Geschichten, die einfach keiner braucht.
Wobei 1976 auch schon mal ein Spiel abgebrochen ist zwischen Kaiserslautern und Düsseldorf, weil da Glasflaschen geflogen sind. Also nicht alles war früher besser.
Ja, natürlich. Da bin ich auch weit, weit weg davon, das zu glauben, dass das so gewesen ist.
Patrick, wir rufen dich mal an für so soft Themen in Zukunft. Die Lieblingskuscheltiere unserer Bundesliga-Stars oder so. Dann
ja, das ist mal zusammen feiern vielleicht oder sowas, egal wer.
Das machen wir, versprochen. Wir melden uns bei dir und dann geht's endlich auch mal um positive Dinge. Patrick Kleimann vom Kicker, vielen Dank.
Sehr. Danke euch.
Wenn wir jetzt tatsächlich mal davon ausgehen, dass Gladbach dieses Spiel mit 2-0 für sich gewertet bekommt, dann macht die Borussia, über die an diesem Freitagabend logischerweise weniger gesprochen wurde, ich glaube schon den entscheidenden Schritt unten raus. Sie würden dann bei 33 Punkten stehen, würden übrigens Bochum überholen und hätten mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Da bist du bei mir, oder?
Ja, die Lücke ist dann einfach ein bisschen größer. Ne? Es gibt so diesen einen Break quasi so beim VfB aktuell. Ne? Und wenn man das bedenkt, die stehen gerade bei 26, Gladbach wäre dann bei 33, dann sind es 7 Punkte. Also das, ja, Tendenz, ja. Aber irgendwie bin ich auch vorsichtig geworden in dieser Saison. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, dass jemand da irgendwie sich entscheidend distanziert. Und dann war es am Ende doch nicht so. Da haben wir aber schon die anderen Teams gehört, ne, über die wir jetzt auch sicherlich nochmal sprechen wollen. Am Samstag 2 extrem wichtige Siege. VfB Stuttgart 3-2 gegen Augsburg. Und vor allem natürlich die Hertha, Schlüdenmann. Sie kann es doch noch. Der Magath-Effekt, obwohl Magath gar nicht an der Seitenlinie war. Wie ist es nochmal? Der Fossi-Effekt? Nee. Wie ist sein Spitzname? Doch, Fossi, glaube ich, oder? Mark Fotheringham.
Ja, Fotheringham, es klingt für mich immer nach so einem Shakespeare-Theaternamen.
Aber Lord Fotheringham.
Ja, ja. Ja, das erinnert mich echt an meine Theater-AG-Zeit im schönen Julianum von und zu Helmstedt. Ja, lass uns mit der Hertha anfangen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich emotionaler sogar den Stuttgarter Sieg fand und dadurch irgendwie auch wichtiger. Aber du hast natürlich recht, Hertha, auch wenn Felix Magath auf der eigenen Couch gesessen hat, das ist mittlerweile so ein geflügeltes Wort, ne? Offensichtlich sitzt man auf der eigenen Couch und auf keinem anderen Möbelstück, wenn man nicht mittrainieren kann, mitcoachen kann. Aber
außer Steffen Baumgart, der ist vor der Couch.
Ja, der steht vor der eigenen Couch und Felix Magath hat mit angesehen, wie sein neues Team Hoffenheim 13-0 schlägt. Habe ich nicht kommen sehen, sage ich ganz ehrlich, aber es gibt ihn dann offensichtlich doch noch, diesen Trainereffekt.
Ja, er war wohl vor, während und nach dem Spiel auch digital zugeschaltet, das ist heute ja alles möglich, und hat dann nach dem Spiel die Jungs beglückwünschen dürfen zu einem 3-0 dank dreier Tore, die aus Standardsituationen rausfallen. Stark 39. Belfodil 63. Toussaint 74. Da zeigt sich halt mal wieder, wenn du einen Marvin Plattenhardt hast und der diesen linken Fuß hat, dann kann man das auch nutzen.
Ja, dass da kein Hertha-Trainer vor Felix Magath drauf gekommen ist. Ne? Ich weiß noch nicht so richtig viel mit diesem Sieg anzufangen, denn man kann mal festhalten, Hoffenheim mit einem wirklich schwachen Auftritt, es wäre trotzdem ein bisschen mehr drin gewesen, aber das war enttäuschend. Und du sagst es, 3 Standardtore der Herthaner bringen am Ende diesen deutlichen Sieg. Aber es war ja trotzdem keine, guck mal, die spielen jetzt einen ganz anderen Fußball und erschnürkeln sich die Tore. Was ja auch nachvollziehbar ist. Aber weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, würde ich ein bisschen widersprechen, weil sie zumindest deutlich, das hat Magath auch hervorgehoben und auch Fotheringham auf der, also wer jetzt denkt, wer ist denn das? Das ist der Co-Trainer der Hertha, den der Felix Magath mitgebracht hat, extra mit der Aussage auf der Antritts-PK, weil der jünger ist und damit vielleicht einen anderen Draht zu den Spielern bekommt. Das hat offensichtlich geklappt. Unter anderem Niklas Stark hat gesagt, es ist unglaublich, mit welcher Energie der Typ, der macht richtig Spaß, der hat uns richtig heiß gemacht. Beide Trainer haben in den Statements nach dem Spiel oder Felix Magath dann im Kicker-Interview am Sonntag gesagt, das war deutlich kompakter und das war deutlich mannschaftlich geschlossener. Also die Mannschaft wirkte, das ist der Unterschied, den ich in diesem Spiel wahrgenommen habe. Mal abseits von diesen Toren, die dann jetzt aus Standardsituationen gefallen sind, aber sie wirkte irgendwie gefestigter. Weißt du, sonst war das immer so eine Mannschaft, die relativ schnell, häufig auch unter Teil von Korkut schon zu Beginn des Spiels so ins Wackeln kam. Und das ist so das, was mir aufgefallen ist. Ja, das lag auch an der Schwäche der Hoffenheimer an dem Tag, aber das haben sie schon hingekriegt.
Es lag auch an der Aufstellung, weil du ihn angesprochen hast, Niklas Stark im 4-1-4-1-System, alleiniger Sechser. Mhm. Wenn man jetzt genau hinschaut, muss man aber sagen, davor Toussaint, Askasibar, Serda. Also das ist schon so ziemlich das Defensivste, was du aufstellen kannst. Der Erfolg hat den Herthaner-Trainern recht gegeben. Aber erinnere dich dran, also es gab Belfodil in der Offensive, der Doppelsturm. Es gab immer mal wieder einen Davy Selke. Jetzt ist nur noch Belfodil da vorne gewesen und ein schneller Marco Richter. Die anderen waren dafür da, Kompaktheit herzustellen. Das hat aber eben auch gut funktioniert.
Ja, Jovetic, hoffen Sie, dass er dann jetzt auch bald wieder zur Verfügung steht, relativ zeitnah. Und auch da wieder die Szenen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind von diesem Spiel, wie Vedat Ibisevic, der Sturm Trainer, der ist ja immer noch da bei der Hertha, wie der von hinten nach jedem Tor den Mark Fotheringham umarmt hat. Also da scheint sich eine neue Bromance, wie bei Baumi und Rosi, zu bilden.
Also ich stelle mir bei Fotheringham weiterhin vor, dass er die Halbzeitansprachen in so einer, mit so klassisch altenglischer Shakespeare-Rhetorik hält und sagt, nun frönet auch einmal der Offensive und lasset euer Herz
von Schimmern, du musst jetzt
Entzückungen, die da im gegnerischen Strafraume auf euch warten, befruchten.
Oh Gott,
okay, ja. Also das ist zumindest meine Vorstellung, aber wahrscheinlich ist er ein viel coolerer Typ. Also Shakespeare war auch super, jetzt keine Sorge. Ja. Das ist das, was die Hertha auf den Platz gebracht hat. Können wir mal so abhaken.
Die Hertha springt auf Platz 16 dadurch, auf den Relegationsrang, vorbei an den Bielefeldern, die richtig auf die Nase bekommen haben. Kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal das andere Parallelspiel, was du emotional stärker verpackt hattest. Ne? Also ich weiß ja, was du meinst. 3-2 für den VfB Stuttgart zu Hause gegen den FC Augsburg im schwäbischen Derby nach 1-2 Rückstand. Und das war natürlich, ich weiß es ja, das waren halt einfach sehr emotionale Szenen, die sich da rüber transportiert hatten aus Stuttgart.
Aber es war für mich halt auch das etwas wichtigere Spiel, weil es ein direktes Konkurrenzduell gewesen ist. Augsburg vorher mit 26 Punkten, Stuttgart 23. Das heißt also, da konnten sie sich jetzt so richtig ranhangeln. Und es war eher das Bild des, wir ziehen die jetzt zu uns runter oder wir ziehen uns rauf, wie auch immer. Hertha schlägt einen von da oben, ist ja irgendwie dann noch die beeindruckendere Leistung. Aber ich finde, das war so ein direktes Duell und darum habe ich da sogar noch ein bisschen mehr drauf geschaut. Ich zum einen, aber noch mehr ein lieber netter Freund, der mit uns den Freitagabend verbracht hat. Daran musste ich tatsächlich relativ viel denken. Liebe Grüße ins mittlerweile wieder Schwabenland. Wir haben den Freitagabend zusammen verbracht. Benny war zu Besuch in Hamburg.
Das stimmt.
Und der liebe Kumpel, ich glaube, ich kann seinen Namen durchaus sagen, der liebe Domme war ebenfalls mit zu Besuch und hat dann mit uns im Restaurant gesessen. Und uns erzählt, erinnerst du dich daran, dass sein Neffe am Samstag, deswegen musste er ganz früh von Hamburg zurück nach Stuttgart, seinen ersten Stadionbesuch hat.
Ja, ja,
die sind an Karten gekommen und er wollte ihn zwingend begleiten, weil der Kleine zum ersten Mal beim VfB im Stadion ist. Und dann geht dieses Spiel los und ich musste die ganze Zeit an den kleinen Neffen von Domme denken, weil der ein wahnsinniges Fußballspiel erlebt hat. Und ich meine, wir haben ja immer mal, ne, ich hab erzählt, Eintracht Braunschweig gegen den FC Homburg, das war mein erstes Spiel, darüber haben wir ja immer mal geredet. Der hat jetzt für den Rest seines Lebens Stuttgart-Augsburg das Wahnsinnsdrama mit dem Schlussakkord am Ende für den VfB, hat der für sich in der Vita als erstes Stadionspiel stehen. Das ist ein geiles Leben.
Ja, also ich erinnere mich
an. Also wenn da jetzt nicht mehr ganz viel Schlimmes passiert, ist ein geiles Leben.
Stimmt. Ich erinnere mich ansonsten nicht mehr an so wahnsinnig viel von diesem Abend, aber daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch. Das Spiel ging, war ein guter Abend, nur so nebenbei. Das Spiel ging von Beginn an unglaublich durch die Decke, ne? Unfassbare Anfangsphase, ja. Hahn, Volleyabnahme 1-0, richtig viel los, Anton mit dem Ausgleich, klar, nach Freistoßflanke Borna Sosa, dann keine 2 Minuten später Gregoritsch, da ein Top-Assist von Arne Meyer, der das vorher wunderbar initiiert, diesen Treffer, Augsburg wieder vorne, dann Omar Mamouche, ich meine, ja, der Neffe hat auch noch einen wunderschönen direkten Freistoßtreffer präsentiert bekommen, was mich immer als kleinen Steppke wahnsinnig fasziniert hat. André Hahn trifft die Latte, sonst wäre Augsburg wieder vorne gewesen und dann Thiago Tomasch mit einem Linksschuss. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich viele härtere Schüsse oder Torschüsse, die zum Tor geführt haben in dieser Saison gesehen habe, als dieses Ding. 3-2.
Was kennst du für Schüsse, die keine Torschüsse sind?
Ja, ich weiß, ich bin doch nun der als erstes sagt, wir müssen an diese Statistik ran. Das kann nicht sein, dass es einen Unterschied zwischen Schüsse und Torschüsse gibt. Ist auch egal. 3-2, der FCA kriegt diesen Freistoß von Sosa nicht sauber geklärt, dann döngelt der Ball irgendwie da zu Tomasch und der haut das Ding da mit dem linken Fuß rein und dann ist natürlich im ganzen Stadion der Luftballon geplatzt und alles eskalierte. Dann hat, das möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, Niklas Dorsch, hast du die Szene vor Augen, noch das 2-4 verhindert mit so einer
Wahnsinn.
Fußabwehr. Ey, unfassbar, das ist, also wir reden, und das finde ich so schön jetzt mal in dieser Woche auch mal mehr über solche Defensivaktionen, vorhin mit Thielmanns Grätsche, aber was Niklas Dorsch da im Torwartmanier, Handball-Torwart-Manier, ne? Mit einer Fußabwehr auf der Linie macht, das habe ich lange nicht gesehen. Das war überragend.
Nee, also Steigerung, ich habe es noch nie gesehen. Also diese Parade, so kann man es ja dann doch bezeichnen, auch wenn er Feldspieler ist, die habe ich so noch nie erlebt. Und irgendwie ist es nur bitter, dass er die auspackt in einer Situation, in der halt klar wäre, wenn sie da jetzt treffen, die Stuttgarter, dann ist das Ding endgültig durch. Es wäre natürlich was völlig anderes gewesen, wenn ein Stuttgarter beim 3-2-Stand aus ihrer Sicht so ein Ding auspackt. Also es ist halt fast dadurch ein bisschen untergegangen, aber es war eine unglaubliche Aktion. Und die sollte dann tatsächlich gewürdigt werden. Es hat, wie gesagt, am Ende einfach nichts mehr, also es hat keinen Unterschied mehr gemacht, weil Augsburg nach vorne nichts mehr hinbekommen hat und Stuttgart darum trotzdem gewonnen hat, nämlich mit 3-2. Thiago Tomás, tatsächlich diese beiden, Marmoush, Thiago Tomás, ja, das ist die Qualität mit Kalajdzic dazu. Ich bin wieder in der Phase, auch wenn dieses Spiel natürlich ganz anders hätte ausgehen können und damit die Tabellensituation jetzt ganz anders hätte sein können, ich bin wieder in der Phase, in der ich sage, Stuttgart ist zu gut. Aber ich weiß, dass das gefährlich ist.
Ja, also da hat das Diamantenauge von Sven Mislintat mit diesem Tomasch wieder einen ausgegraben. Marmoush war ich eh schon immer Fan von. Das funktioniert extrem und sorgt dafür. Der VfB schiebt sich hoch, ist jetzt punktgleich mit Augsburg und der Hertha. Alle 26 Punkte, aber der VfB hat mehr Tore geschossen, bei gleichem Torverhältnis sogar übrigens wie der FC Augsburg, ist jetzt 14. Und ja, der Verlierer des Spieltags da unten im Tabellenkeller, das war Arminia Bielefeld. 0-4 auswärts beim FSV Mainz 05 auf die Nase bekommen und das auf so kuriose Art und Weise, dass es Zeit ist, mal wieder eine Etage tiefer nachzuhaken, weil das war, glaube ich, einigermaßen historisch, was wir da erlebt haben.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Beim Mainzer 14-0-Sieg gegen Arminia Bielefeld kam es gleich zu mehreren Kuriositäten. Zwischen der 65. und 79. Spielminute holten die Mainzer Spieler gleich 3 Elfmeter heraus. Erstmals gab es in der Bundesliga-Historie 3 Strafschlüsse für eine Mannschaft und das auch noch in einer Halbzeit. Besonders kurios, zu jedem dieser 3 Strafschüsse trat zudem ein unterschiedlicher Spieler an und verwandelte diesen dann auch noch souverän. 3 verschiedene Elfmetertorschützen eines Teams in einem Spiel, auch das gab es in der Bundesliga nie zuvor. Die Mainzer Spieler sind aber nicht nur die Meister der Kuriositäten, sondern auch die Meister der Elfmeter an sich in der Bundesliga. Seit Mai 2013 haben die Spieler des FSV alle 36 Strafstöße in der Bundesliga verwandelt. Das ist laufender Bundesliga-Rekord. In der Bundesliga verwandelten die Mainzer insgesamt 62 ihrer 68 Elfmeter. Das ist eine überragende Quote von 91%. Auch das ist natürlich historischer Bundesliga-Höchstwert, denn kein anderes Team kommt historisch auf eine Quote von über 81% verwandelten Elfmetern. Für die Mainzer geht es nach der Länderspielpause in München-Gladbach weiter. Dort trifft man auf Elfmeterkiller Jan Sommer, der ja unter anderem gegen Leverkusen bereits 2 Elfmeter in einem Spiel gehalten hat. Vielleicht sieht Tipico auch aufgrund von Sommer die Gladbacher mit einer 2,1er-Quote als leichten Favoriten an.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Freddy Tappe über die Elfmeterkönige aus Mainz. Vielen Dank dafür. Ich würde vorschlagen, die anderen Spiele machen wir jetzt einfach nur im Schnelldurchlauf. Wir haben ja schon gesagt, die Bayern haben 4-0 gegen Union Berlin gewonnen. Ein 0-0 gab es zwischen Fürth und Freiburg. Was haben wir noch? Leipzig gegen Frankfurt 0-0. Und Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen, 2-0 der Sieg für Bayer 04, nachdem Wolfsburg auch hätte in Führung gehen können. 2 späte Tore durch den Joker, durch Paulinho. Das war der 27. Spieltag. 8 Spiele regulär, 1 per Spielabbruch leider zum Start in den Spieltag.
Und was haben wir noch auf der Liste?
Ein, zwei Sachen tatsächlich noch. Ich hätte noch ein Hörerfeedback oder ich würde gerne noch mal auf eine Sache aus der vergangenen Woche Bezug nehmen, denn ich habe eine relativ erboste Reaktion eines Hörers bekommen. Und zwar ging es da um meine Aussagen zu den Sanktionen gegen Chelsea und Abramovic. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Derjenige, der das geschrieben hat, der mich da angeschrieben hat, der ist selber Russlanddeutscher, der ist in Deutschland geboren und der hat dann mir relativ eindrücklich ein paar Zeilen geschrieben, dass er ja findet, dass seit Kriegsbeginn die Ausgrenzung von Russen in Deutschland im Alltag immer schlimmer wird. Also der wurde jetzt wohl schon in seinem Fußballclub gefragt, ob er denn überhaupt noch spielen darf aktuell. Soweit ist es dann schon. Und er hatte eine Kritik an mich und die würde ich gerne noch mal gerade rücken, weil ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich Sanktionen, Zitat, gegen russische Clubs, Besitzer, und jetzt kommt das Wichtige, und Sportler als Zeichen generell richtig finde. Und da Damit wollte ich aber nicht sagen, zum Beispiel, dass jetzt ein, ich weiß nicht, Denis Cheryshev in der spanischen Liga, der im Ausland unter Vertrag steht, jetzt plötzlich gesperrt werden sollte, nur weil er Russe ist. Ich möchte das an dieser Stelle noch einmal kurz klarstellen, weil das, glaube ich, bei ihm und ich hoffe nicht bei allzu vielen anderen ein bisschen falsch angekommen ist. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, dass jetzt plötzlich Russen, Russinnen oder Menschen mit russischen Wurzeln hier in Deutschland angefeindet werden oder auch nur hinterfragt werden oder plötzlich in Erklärungsnot kommen und sich irgendwie zu diesem Krieg verhalten müssen. Macht das bitte nicht. Ja, der Großteil dieser Leute, der findet diesen Krieg hoffentlich genauso sinnlos und falsch wie wir und der kann nichts dafür, dass da ein Kriegsverbrecher im Kreml sitzt. Also falls da irgendjemand in den letzten Wochen irgendwelche Aussagen von uns hier im Podcast in den falschen Hals bekommen hat. Hier will keiner gegen Russen hetzen, hier will keiner irgendjemanden aufstacheln. Ganz im Gegenteil, das war überhaupt nicht so gemeint. Ich wollte es an dieser Stelle einmal klarstellen. Lasst die armen Leute bitte in Ruhe, ihre Läden in Ruhe, ihre Restaurants in Ruhe. Die können nichts für den ganzen Wahnsinn. Das ist mir nochmal ein Anliegen gewesen, weil das offensichtlich vielleicht für den einen oder anderen, der emotional auch ein bisschen involvierter ist, da falsch rübergekommen ist.
Ja, ist dann ja in dieser Zeit auch verständlich, dass da müssen wir alle dann tatsächlich auch auf unsere Worte achten.
Ja klar, ich mache ja auch nicht immer alles richtig, logisch, deswegen wollte ich es hier nochmal klarstellen. Genau.
Ja. Verdammt oft, aber nicht immer. Ja.
Und ansonsten, Schlütenmann, haben wir, so blöd es passt sogar thematisch ein klein bisschen dazu, haben wir noch eine Ankündigung zu machen, bevor wir dann gleich in aller Ausführlichkeit in unser Interview mit Danny Röhl gehen. Ihr wisst es normalerweise, was ist in der Länderspielpause bei Kicker Meets the Zone, nichts ist. Da ist Montag auch für uns dann mal frei, da ist kein Bundesligaspieltag, da atmen wir mal durch. Aber es ist so, dass wir kommende Woche in der podcastfreien Woche uns was ganz Schönes überlegt haben. Denn es wird einen Twitch-Livestream geben. Am Mittwochabend, könnt ihr euch jetzt schon mal im Kalender eintragen, der 30. März. Und das Interessante an diesem Twitch-Stream ist, den organisieren die lieben Kollegen von Stream for Good, die uns angefragt hatten, ob wir da mitmachen wollen. Wir sind mehr oder weniger, Schlüdi, eigentlich nur zu Gast.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da auf uns wartet. Aber man wird uns auf jeden Fall mal in anderer Rolle erleben.
Genau, also ne, es gibt die Möglichkeit für euch da vorher, achtet da mal auf die Social-Media-Kanäle von Alex und mir und auch Stream for Good, den könnt ihr schon mal folgen auf Instagram, auch bei Twitch, deren Kanal schon mal suchen. Da sind wir also so, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stündchen am Mittwochabend mal live zu Gast und ihr könnt Fragen einreichen, ihr könnt auch während der Live-Sendung im Chat Fragen stellen. Wir werden ein bisschen über den Podcast plaudern, Dinge, die wir hier ansonsten in diesem Format nicht so unterbekommen und auch ehrlicherweise nicht so unterbekommen wollen. Wir wollen da hier nicht so sehr über unser eigenes Projekt reden. Dafür ist dann da mal Zeit. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es sogar noch das ein oder andere Quiz, die ein oder andere Challenge geben, um rauszufinden, wer von uns beiden mehr Ahnung von Fußball hat. Und das alles, wie gesagt, im Livestream am Mittwochabend. Und das Schöne daran ist, dass wir mit diesem Stream versuchen werden, auch ein bisschen Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Wir suchen uns die Organisation, die in der Ukraine hilft und die uns da am besten gefällt, noch raus bis zur kommenden Woche. Und ihr und wir auch, wir können dann alle gemeinsam da an diesem Abend ein bisschen Geld spenden, ein bisschen Geld sammeln. Das wird genutzt, um Hilfsbedürftigen unter die Arme zu greifen und das ist im Grunde genommen das Gesamtpaket, was wir vorhaben in der podcastfreien Woche, 30. März, live auf Twitch. Die Kollegen Schlüter und Zander stehen Rede und Antwort und wir versuchen da ein bisschen Geld zusammenzukriegen.
Wird meine Twitch-Premiere. Ich bin positiv gespannt, aber es ist eine gute Sache. Insofern freue ich mich sowieso. Schaltet da gerne rein, freuen wir uns drauf. Und damit kommen wir zu Danny Röhl. Wir haben es angekündigt, unser Interviewgast in dieser Woche. Der Mann, der, man kann schon sagen, im Schatten von Hansi Flick arbeitet, eben ganz, ganz viel mit der Taktik, mit der Analyse früher bei den Bayern, jetzt in der Nationalmannschaft zu tun hat. Ich glaube, wir müssen ihn euch gar nicht weiter so viel vorstellen, weil ihr jetzt ganz viel von ihm erfahren werdet. Wir haben ausführlich mit ihm gesprochen. Wie gesagt, das ist schon aufgezeichnet. Er sitzt jetzt nicht hier in Köln neben mir. Wir haben uns in München mit ihm getroffen und ich glaube, mehr Info braucht es nicht, Benni, ne?
Ich glaube,
wir können das Ding abfahren.
Ja, ja, das wird eine ausführliche Nummer. Viel Vorrede ist nicht nötig. Viel Spaß, Danny Röhl jetzt hier bei Kicker Meets the Zone. Über 120 Folgen Kicker Meets the Zone saßt ihr jetzt zu Hause im Auto oder wo auch immer und seid jedes Mal zusammengezuckt, wenn der Schlüter oder ich wieder angefangen haben von unseren Kreisligatagen zu erzählen. Selbst in Gesprächen mit Ilkay Gündoğan oder wem auch immer, irgendwann gab es die Abbiegung rüber. Schlüdi hat ja auch mal gegen Ball getreten und in irgendeinem Derby mitgespielt. Ich habe mal irgendwo ein Tor geschossen. Heute, zum ersten Mal, hat dieser Querverweis tatsächlich eine Berechtigung. Denn der Mann, der bei uns zu Gast ist hier im Podcast, gegen den habe ich selber noch auf dem Fußballfeld gestanden. Das ist unglaublich. In der Kreisliga Westsachsen, er damals beim großen, beim strahlenden FSV Zwickau. Ich, wenn man so will, bei der zweiten Kraft in dieser Kreisliga, beim Dorfverein. Also ich bei Borussia Dortmund, er bei Bayern, so könnte man es vergleichen. Wir waren das Beste vom Rest.
Liebe Grüße nach Dortmund.
Und er war beim FSV. Und jetzt, ein paar Jahre später, sitzen wir hier zusammen im Podcast. Hallo Danny Röhl.
Hallo, ich grüße euch. Schön hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr und bin natürlich gespannt, was jetzt die Erinnerungen mit euch beiden machen.
Nein.
Wart ihr direkt auch Gegenspieler?
Nein, ich weiß jetzt nicht, ob er sich überhaupt noch dran erinnert. Du musst es jetzt nicht vertiefen.
Also wenn, dann will ich jetzt wissen, wenn du irgendeinen Erfahrungsbericht aus der Zeit geben kannst. Was war das für ein Dorfverein?
VfL Reinsdorf.
VfL Reinsdorf.
Heißt heute anders, mittlerweile eine Spielgemeinschaft. Egal.
Ja. Hat man die Müde belächelt, so wie ich es mir vorstelle? Hast du diesen Menschen tatsächlich irgendwann dann mal über den Platz rennen sehen? Weil ich habe immer das Gefühl, er erzählt von diesen Geschichten, aber saß eigentlich nur auf der Bank mit im Zweifel noch
das
einem Bier.
Das kam selten vor.
Ja. Gibt's irgendeine Erinnerung?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, nein.
Damit kann ich arbeiten, ich weiß nicht, ob Benni es verkraften kann.
Siehst du, das habe ich doch befürchtet, um das einmal einzuordnen. Es gab genau einen Gegner, da haben wir uns immer schon, wenn der aufs Feld kam und sich aufgewärmt hat, was viel professioneller als bei uns aussah, in der Jugend haben wir uns immer in die Hosen gemacht, das war der FSV, das war auch meistens die Mannschaft, gegen die wir zweimal verloren haben in der Saison, gegen die meisten anderen haben wir es dann hingekriegt zu gewinnen. Und ich erinnere mich nämlich noch daran, dass ich irgendwann vor ein paar Jahren beim Lokalradio bei einem RB Leipzig-Spiel saß und habe das Spiel übertragen in Ausschnitten. Und da liefst du plötzlich auf der Tribüne rum, weil du als Videoanalyst dort halt deinen Aufgabenbereich hast und deinen Arbeitsplatz. Und ich dachte mir, und das hat mich wochenlang wirklich beschäftigt, woher kenne ich denn dieses Gesicht? Dieses Gesicht kommt mir bekannt vor. Und irgendwann habe ich dann den Namen gelesen und dann habe ich auf Transfermarkt gesehen, FSV Zwickau, zack. Und da hat dann mir mein Papa bestätigt, dass der Danny früher unser Gegenspieler war. Also schön, dass du im Podcast bist. Es war jetzt eine lange Vorrede. Wir freuen uns mittlerweile mit ein paar Jahren Verspätung nicht mehr Nachwuchsspieler beim FSV, sondern Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft in relativer Rekordzeit geworden. Und genau darüber, aber auch natürlich über den Weg dahin, wollen wir jetzt ein bisschen mit dir plaudern.
Wir sind zwei Menschen, die gerne betonen in freundschaftlichen Gesprächen, wir wären Fußballprofis geworden, wenn da nicht irgendwann das Knie gezwickt hätte. Ist es bei dir tatsächlich eine wahre Geschichte? Du hattest leider auch Verletzungsleiden und hast diesen aktiven Weg dann relativ schnell beenden müssen, ne?
Ja, vollkommen richtig. Also ich habe im U15-Bereich die erste größere Verletzung gehabt, war eine Sprunggelenksverletzung. Dann mit 16 kam Meniskus-Einriss dazu, dann Muskelabriss, Schulterluxion und dann im Endeffekt war der hintere Kreuzbandriss so ein bisschen mein Ende. Ja. Und dann musste ich mich dann entscheiden oder habe mich dann auch entschieden, okay, welche Richtung kann es jetzt noch gehen? Ist es wirklich die vierte, fünfte Liga oder ich wechsle einfach die Perspektive? Und habe mich dann neben meinem Studium einfach für den Perspektivwechsel entschieden und habe die ganze Sache dann jetzt von der anderen Seite wahrnehmen dürfen.
Heißt aber, du musstest dich schon relativ früh auch, weil eigentlich, wenn man bei einem Club ist, der, ich glaube, damals noch zweite Liga oder dritte Liga wahrscheinlich gespielt hat, der FSV ist ja, wenn man da in der Jugend ist, will man ja irgendwann da Richtung Profis, aber du musstest dich schon relativ früh mit den Gedankengängen auseinandersetzen durch die Verletzung. Könnte sein, dass ich nicht da oben ankomme.
Ja, definitiv. Man hat sich dann so mit seinem eigenen Körper auch befasst. Das waren so meine Erfahrungen, gerade im U19-Bereich. Nach den Verletzungen hat man sich dann selber so ein bisschen auch Trainingspläne schon geschrieben und hat geguckt, okay, wie kann man wieder rankommen, wie kann man wieder zu seiner Leistungsfähigkeit zurückkommen. Und da ist dann eigentlich schon auch relativ schnell für mich klar geworden, dass ich im Bereich Sport was machen möchte, also auch im Bereich Trainer. Und dementsprechend habe ich dann auch mein Studium ausgesucht. Und das war dann halt das Sportwissenschaftsstudium in Leipzig.
Da hast du parallel noch gekickt, ne? Bei der Reserve von Sachsen-Leipzig, glaube ich, und bei Allenburg.
Genau, ich habe dann nach dem Wechsel von Zwickau nach Leipzig bei Sachsen-Leipzig gespielt, bei der U23 damals. Der Verein ist dann leider Insolvenz gegangen. Bin dann gewechselt noch nach Einburg und habe mir dann dort in der Wintervorbereitung das hintere Kreuzband gerissen. Ja, und das war dann so der letzte Punkt meiner aktiven Karriere. Mhm. Hatte dann selber nochmal den Willen, nach meiner Reha-Phase so Bereich College, Amerika zu gehen, vielleicht da nochmal was ganz anderes zu machen. Aber habe dann irgendwie gemerkt, dass das ist nicht mehr meins und das passt nicht mehr zu mir, zu meinem Kopf, wo ich auch hin möchte.
Also war der Perspektivwechsel da gedanklich quasi auch schon vollzogen und der war aber relativ klar dann Richtung, na dann sowas wie Analyst, Trainer oder gab es da auch noch andere Gedankengänge, die vielleicht auch gar nichts mit Fußball zu tun gehabt haben?
mein Fokus war immer Trainer zu sein, also gerade auch im Nachwuchsbereich. Das war so das erste kleine Ziel, was ich mir gesetzt hatte, okay, irgendwann im NLZ zu arbeiten, mit Jungs zu arbeiten, tagtäglich auf dem Platz zu stehen. Und in der Phase ist aber der Bereich Videoanalyse, Spielanalyse erst so richtig aufgekommen, muss man so sagen. Also es war ja noch alles so ein bisschen ja, unter dem Deckmantel. Keiner wusste so richtig, okay, was ist Spielanalyse? Ich weiß noch, so die ersten Anfänge in Leipzig. Wir hatten dann unsere kleine Kamera, die wir dann überall aufgebaut haben, haben unsere Videos gemacht. Aber keiner konnte sich so richtig was darunter vorstellen. Und da muss ich schon sagen, wenn man die Entwicklung auch jetzt sieht im Profibereich, wie groß da auch der Stab ist, wie viele Analysten jede Mannschaft hat, ist es schon Wahnsinn zu sehen.
Gibt es mittlerweile sogar als Studiengang. Du hast dann 2017 deinen Masterabschluss im Bereich, ist das richtig, Spielanalyse gemacht. Wie kann man sich das denn vorstellen?
Genau, das war der erste Studiengang an der Sporthochschule Köln, die das angeboten hatten. Ja, da ging es nochmal so um Methodik, welche Inhalte kann man setzen, welche Programme gibt es. Man hat auch nochmal so verschiedene Bereiche kennenlernen dürfen im Scouting, wie das aufgebaut werden könnte und kann. Ja, und das war einfach noch so berufsbegleitend, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte für meinen Bereich immer die maximale Ausbildung haben und da hat einfach das Studium dann für mich noch dazugehört.
Mhm. Wir haben schon mit ein paar Leuten geredet, die über dieses Thema Spielanalyse, dann oft auch der Schritt Scouting in den Profifußball gekommen sind. Johannes Spors war, glaube ich, der Letzte, aber Jonas Bolt ist ein anderes Beispiel. Ich frage mich weiterhin, ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber ich frage mich weiterhin, was man eigentlich mitbringen muss. Du hattest logischerweise erst die Perspektive, auf dem Feld zu stehen und dann diesen Perspektivwechsel vollzogen. Hast du lernen müssen, Fußballspiele anders zu schauen?
Ja, definitiv anders zu schauen, dass man einen Blick bekommt. Ich muss sagen, mein Blick wurde richtig geschärft eigentlich mit der Ankunft von Ralf Rangnick in Leipzig. Also es hat nochmal diese Spielanalyse für mich auf ein ganz anderes Level gehoben, wenn ich da vor zurückblicke. Dann hat man relativ einfache Events sich festgehalten. Okay, Torchancen, wie entsteht ein Angriff, wie ist ein Spielaufbau? Aber mit der Ankunft von Ralf Rangnick in Leipzig und der Idee, die wir dort vermittelt bekommen haben, hat man einfach eine klare Vorstellung gehabt, wie man was haben möchte. Und das war einfach für mich ein großes Aha-Erlebnis, da zu sehen, okay, da gibt es mehr halt als nur Torchancen gegen, sondern was passiert, wo ist das Fehlverhalten und so weiter.
Wie muss man sich das vorstellen? Hat er dann quasi vor euch als Gruppe auch doziert und erklärt, so wollen wir ab jetzt Fußball spielen, das sind die Grundsätze, nach denen wir das jetzt machen und das haben wir zu achten?
Ja, wenn ich so zurückblicke, wir hatten die erste Veranstaltung in der Red Bull Arena damals, waren alle Nachwuchstrainer eingeladen und da haben wir zum ersten Mal so ein Gefühl in Form von Videopräsentation erhalten, wie unser Spielstil in Zukunft in Leipzig aussehen soll. Mhm. Und dann hat er natürlich ein großes Kompetenzteam mitgehabt, unter anderem auch den Wolfgang Geiger und vor allen Dingen Helmut Groß. Helmut Groß war für uns so ein bisschen der Mentor. Also er hat uns immer in der Spielanalyse unterstützt, hat uns immer wieder darauf hingewiesen, wo der Blick hingehen sollte. Und dann hat man natürlich verschiedene Unterlagen auch bekommen. Also ist es eine Spielkonzeption, ist es das Coaching-Vokabular, Spielszenen und man war dann schon sehr in der Tiefe drin.
Ralf hat schon sehr geprägt, ne? Also diesen Namen haben wir jetzt oft gehört. Jetzt ist auch bekannt, dass ich mit ihm hier in diesem Laden zusammengearbeitet habe. Aber umso mehr habe ich natürlich auch Antennen dafür entwickelt, wie viele Trainer, aktive Trainer aus der heutigen Zeit von Ralf Rangnick geprägt wurden. Du zählst ja ganz offensichtlich mit dazu. Würdest du auch sagen, dass da eine ganze Generation mit dieser Art und Weise, zumindest mal dieser groben Art und Weise, Ralf Rangnick Fußball großgezogen wurde?
Ja, definitiv. Wenn man jetzt wirklich schaut, wer alles aktiv, gerade als Trainer, Co-Trainer, Videoanalyst, Sportdirektor arbeitet, muss man einfach sagen, das sind so viele Menschen und das ist für mich kein Zufall. Standort Leipzig und damals auch Salzburg, wenn man die zwei Standorte dann auch betrachtet, muss man einfach sagen, da sind so viele Trainer herausgekommen, die jetzt hervorragende Arbeit leisten, weil sie halt genau diesen Impuls von Ralf Rangnick bekommen haben.
Wie prägend ist das, wenn man, ich weiß, wenn Ralf das hört, wird das komisch finden, aber mit der Muttermilch von Ralf Rangnick diese Spielphilosophie.
Komisches Bild, ja?
Ja.
Eine andere Formulierung wäre besser gewesen.
Ich weiß, aber ich hatte keine andere parat. wenn man so großgezogen wird mit dieser Idee, die Ralf Rangnick so sehr verkörpert. Könntest du dir, um mal so rum zu fragen, vorstellen, als Co-Trainer von Pep Guardiola zu arbeiten, der
hat ja nun eine andere Idee. Das ist ja nicht alles komplett konträr, aber das ist eine andere Spielphilosophie. Wie sehr bist du auf dieses eine Thema geeicht, weil du ja ganz offensichtlich auch komplett davon überzeugt bist?
Ja, ich bin definitiv davon überzeugt. Die letzten Jahre findet natürlich auch bei einem selbst eine Entwicklung statt, wo man sich auch noch mehr öffnet, auch für andere Bereiche. Und da muss ich einfach sagen, um auf die Frage zurückzukommen, auch Pep Guardiola hat viele Elemente, die wir in unserer Spielidee hatten, die vielleicht anders benannt werden oder wo halt die Gewichtung einfach anders liegt. Und trotzdem, wenn ich jetzt vom guten Gegenpressing spreche, hat uns auch Ralf Rangnick damals gute Clips von Barcelona gezeigt, wo eben Pep Trainer war, weil er eben genau wusste, dass da die 5-Sekunden-Regel gilt. Sie wollten aktive Balleroberung nach Ballverlust haben und dementsprechend klingt das erstmal für den ersten Moment wie schwarz oder weiß, aber ich finde gar nicht, dass das so exakt trennbar ist.
Wir kommen gleich da ganz, ganz tief und natürlich auch noch rein in Aufgabengebiet, Co-Trainer, auch Vorstellungen, wie deckungsgleich müssen die sein mit dem Cheftrainer, aber lass uns noch kurz bei dem Weg bleiben, der dann innerhalb von RB aus dem Jugendbereich, da warst du Analyst, bis hin zum Co-Trainer der Profis geführt hat. Du hast, glaube ich, im Jugendbereich auch parallel auch schon Co-Trainer gemacht noch, ne? Also nicht nur Videoanalyse, sondern du warst dann auch schon in dieser Trainerschiene unterwegs.
Ja, genau. Also ich habe im Endeffekt angefangen, mein Einstieg bei RB war die Spielanalyse. Ich war so der erste Spielanalyst im kompletten Nachwuchs. Damals gab es nur 4 Mannschaften in Leipzig im Nachwuchs, die haben dann jemanden gesucht. Hatte parallel aber schon bei der ersten Mannschaft mit Daniel Ackermann, der ist Spielanalyst bei Borussia Dortmund, so die erste Mannschaft betreut und habe dann aber immer für mich schon das Gefühl gehabt, ich muss auf den Platz. Ich brauche diesen Transfer zwischen, sag ich mal, Theorie und Praxis. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dann auch in der U16 als Co-Trainer einzusteigen. Und dann ist da mein Weg eigentlich Spielanalyse. War ich dort dann der Leiter, konnte auch Personal mit ausbilden und gleichzeitig habe ich dann meinen Weg als Co-Trainer immer weiterverfolgt. Und dann habe ich den nächsten Schritt in die U17 gemacht, damals unter Frank Leicht. Der ist jetzt in Amerika Co-Trainer. Und ja, dann hatten wir schon großen Erfolg damals. Wir sind dann in der U17 Vizemeister geworden, haben dann das Endspiel leider zu Hause gegen Borussia Dortmund verloren. Und für mich war immer dieser Mix, also Spielanalyse auf der einen Seite, die Theorie, aber auch die Praxis auf dem Platz. Also das, was ich im Video sehe, wie setze ich das auf dem Platz um? Und das war mir immer ganz wichtig. Mhm. Und daraus hin ist dann der Weg auch zur ersten Mannschaft erfolgt.
Der hat dich dann nach England geführt. Jetzt hast du gerade gesagt, es gab mal kurz den Gedanken, College-Fußball in den USA, also Auslandserfahrung, dann noch aktiv zu sammeln. Da war es dann die Auslandserfahrung auch in einem englischsprachigen Land bei Southampton an der Seite von Ralf Hasenhütte. War das dann auch so ein bisschen die Traumerfüllung, die du immer im Kopf hattest, ich will mal den Schritt raus aus Deutschland machen oder ganz andere Umstände, weil natürlich Hasenhütte erstmal eine logische Kombination mit dir zusammen war?
Für mich war nach 9 Jahren Leipzig irgendwann klar, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte und das ist jetzt gar nicht despektierlich Leipzig gegenüber, sondern ich hatte das Gefühl, nach 9 Jahren Entwicklung in einem Verein, wo man selber mitgewachsen ist, wo man sich weiterentwickeln konnte, möchte man den nächsten Schritt gehen. Ich habe da ein ganz gutes Zitat, also manchmal hat man so, man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen und für mich war dann so klar, dass ich ganz gern mein Segel anders setzen möchte. Ich möchte einen neuen Schritt gehen und ich hatte mit Ralf eine tolle Zusammenarbeit, 2 Jahre in Leipzig, waren sehr erfolgreich und ich hatte mich dann im Sommer einfach dafür entschieden, mit ihm den Weg mitzugehen. Aber zu dem Zeitpunkt konnten wir noch gar nicht wissen, ob es überhaupt in die Premier League geht. Also das muss man auch einfach dazu sagen. Wir hatten das gehofft, das war so ein bisschen unser Traum und der wurde dann auch Wirklichkeit im Dezember.
Wie war diese Erfahrung? Andere Sprache, andere Kultur, anderer Fußball? Fragezeichen.
Ja, für mich rückblickend wirklich eine Wahnsinnserfahrung mit allen die Facetten, die eine neue Liga bringt. Also Sprache, neue Mannschaft, neue Liga, neue Gegner und das fand ich so herausfordernd auch in der Liga. Man hat einfach unterschiedliche Einflüsse. Also man hat den deutschen Trainer, man hat dann den spanischen Trainer, man hat den portugiesischen Trainer, man hat den englischen Trainer und all die Facetten spielt es in der Premier League wieder. Also das bedeutet, dass man eigentlich jede Woche einen anderen Matchplan auch braucht, weil immer jede Woche was anderes gefragt ist. Und das war einfach für mich sehr, sehr spannend und auch eine Riesenerfahrung.
Wir sind jetzt schon ein paar Stationen mit dir durchgegangen. Da kommen auch noch ein paar. Unsere gut geschulten, fast schon als Experten zu bezeichnenden Hörer wissen das. Ich frage mal zwischen, weil natürlich klar ist, womit man dich jetzt verbindet. Wann ist Hansi Flick das erste Mal in dein Leben getreten?
Hansi Flick ist dann im Sommer 2019 in mein Leben getreten. Ich habe dann auf mein Telefon geschaut und da war eine Nummer drauf, war unbekannt, bin rangegangen und dann war Hansi Flick am Telefon und hat gesagt, okay, wir suchen noch jemanden für unser Trainerteam in München. Da schreckt man natürlich erstmal auf und denkt, oh, okay. So, und dann haben wir uns unterhalten. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren sie noch in der USA bei der Amerika-Reise. Er war, glaube ich, selbst erst 2 Wochen in München. Und ja, dann kam der Erstkontakt zustande und nach der Rückreise aus Amerika kam es dann zum berühmten Treffen in München zwischen Hansi Flick, Niko Kovac, Robert Kovac und mir. Wir haben uns kennengelernt, wie das in so 2-3 Stunden Gespräch möglich ist. Man hat gemerkt, okay, was sind die Anforderungen, was möchte das Trainerteam, was fehlt, wo sehen Sie Ihre Stärken, was kann ich einbringen? Und dann hat man schnell eine Verbindung aufgebaut und dann ging das wirklich sehr, sehr schnell.
Interessant, dass Hansi Flick dich angerufen hat, denn man muss ja wissen, zu dem Zeitpunkt war auch Hansi Flick Co-Trainer. Ich glaube jetzt mal nicht, dass er dir am Telefon gesagt hat, Langzeitplan sieht wie folgt aus, Kovac wird abgelöst von mir und dann irgendwann gehen wir in die Nationalmannschaft.
Definitiv nicht. Das Ziel war schon, dass wir als Trainerteam, wir vier, dann wirklich auch erfolgreich sind. Also das war unser Ziel und jeder sollte seine Stärken einbringen. Und ich war dann einfach ein Teil davon.
Weißt du, wie sie auf dich gekommen sind?
Ja, über einen anderen Kontakt wieder. Mhm. Dem Stefan Nopp ist jetzt auch ein Mitarbeiter von mir, von uns. Ist Spielanalyst, den habe ich damals 2010 in Köln kennengelernt. Auch im Institut für Spielanalyse so ein bisschen in die Richtung. Und ja, wir sind ständig in Kontakt geblieben, im Austausch geblieben. Und ja, so wie es dann manchmal das Leben schreibt, dann kam dieser eine Kontakt zustande und dann war Hansi Flick am Telefon.
Networking hilft. Wie schwer ist es dir gefallen, Ralf Hasenhüttl zu verlassen?
Ja, das ist nie ganz einfach, wenn man mit einem Cheftrainer 3 Jahre zusammengearbeitet hat, sich dann von dem Cheftrainer auch zu lösen. Ich hatte dann einige Gespräche auch mit meiner Familie, mit meinem Berater natürlich und dann hat man abgewogen, einen Entscheidungsprozess und dann hatte ich aber auch das Bauchgefühl, dass Bayern München kann eine einmalige Chance sein und ich will das jetzt tun. Mhm. Und ich habe mich super wohl in Southampton gefühlt, war für mich eine super Erfahrung und sicherlich auch kann sein, dass es irgendwann mal wieder zurückgeht in die Premier League. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass sich das richtig angefühlt hat, nach München zu gehen.
Werbung.
Eine klitzekleine Pause. Ein kleiner Einschub, dieses Mal in eigener Sache, denn wir haben bei DAZN was Neues. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen im Zuge des Spiels Greuther Fürth gegen den FC Bayern München. Zusammen mit unseren lieben Freunden von Vodafone haben wir was ganz Spezielles gemacht, denn wir haben über 5G Claudio Pizarro in die Sendung geschaltet. Und zwar nicht aus dem Stadion oder von sonst wo, sondern aus Düsseldorf. Ihr wisst, ich bin technisch nicht der ganz, ganz große Profi. Umso mehr Begeisterung habe ich für diesen Moment empfunden.
Ja, das ist der neue heiße Kram am Fernsehhimmel, wenn man so möchte. Übertragung via 5G. Ihr müsst euch das so vorstellen, normalerweise braucht man für Fernsehsendungen, auch für Live-Sportübertragung, große Ü-Wägen, verkabelte Kameras und so weiter und so fort. Und durch diese 5G-Technik kriegt man das jetzt komprimiert quasi im Rucksackformat. Alles, was man dazu braucht, ist ein 5G-Router. Mit dem muss eine Kamera verbunden sein und sofort kann man ein Signal, in dem Fall von Pizarro oder Alex Schlüter sitzt in Köln im Hotel, einfach in die Sendezentrale schicken und zack, kriegt man das auf Sendung. Das ist im Grunde genommen alles. Technisch ist das gar nicht so schwer, Schlüdi.
Pizza per 5G geliefert. Ich bin immer noch nachhaltig begeistert.
Du hast gesagt, was deine ursprüngliche Prägung war. Ich nenne es jetzt mal Ralf-Rangnick-Schule. Du hast in München jetzt schon ein paar Leute genannt, mit denen du zusammengearbeitet hast. Der engste Kreis, ganz wichtig. Da war aber zum Beispiel auch ein Hermann Gerland. Der ist ja wieder eine ganz andere Schule. Wie sehr prägt sowas zum Beispiel nochmal, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die aus einer ganz anderen Zeit kommen, ja nun auch wohlverdient diese Position haben, aber ja offensichtlich, ja, ich kann es mir zumindest nur vorstellen, eine andere Herangehensweise haben.
Ich glaube, dass generell, das macht ja dieses ein gutes Trainerteam auch aus, dass man verschiedene Einflüsse hat. Und das war genau das, was uns dann auch so erfolgreich gemacht hat, dass man unterschiedliche Charaktere, die aber alle das gleiche Ziel hatten, vereint hat. Und dementsprechend war aber Hermann Gerland natürlich mit seiner Erfahrung, mit seiner gewissen Gelassenheit in manchen Situationen wieder ganz wichtig, auch für mich als junger Trainer, auch zu sagen, hey komm, lass auch mal sieben gerade sein, auf Deutsch gesagt. Und ich habe vielleicht dann einen ganz anderen Part reingebracht in das Trainerteam. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee und auch das Geheimnis von einem gut funktionierenden Trainerteam, dass man einfach verschiedene Parts hat, wo jeder seine Rolle kennt und jeder sich in seinem Bereich dementsprechend einbringen kann.
Die müssen sich aber auch erst finden, ne? diese Rollen. Also jetzt zur aktuellen Situation haben wir natürlich dann in der Konstellation Nationalmannschaft auch noch Fragen, aber wenn wir gerade noch vor Augen haben, was da für Leute in deinen ersten Monaten in München im Team waren, erinnerst du dich zurück, wie dein Findungsprozess war? Also du wirst Ideen gehabt haben, so stelle ich es mir jetzt vor, du hast Spielvorbereitung gemacht und vielleicht auch im Kopf gehabt, also ich würde jetzt mal auf Dreierkette umstellen oder was auch immer. Traut man sich das sofort zu sagen oder gibt es da dann so einen Randtasten, weil vielleicht finden die Kovac das alles andere als cool und vielleicht sagt der Gerland, mein Junge, mach mal langsam, halt mal mit deinen Ideen zurück, du bist hier der Neuling.
Ja, das ist natürlich, wenn man sich als Trainerteam finden muss, immer einen Herrn rantasten, wo alle sich so ein bisschen kennenlernen müssen. Das ist am Anfang auch sehr entscheidend, dass man da offen ist, dass man viel kommuniziert, dass man sich viel austauscht, wie man manche Situationen sieht. Und dann gibt es für mich immer, dass meine Arbeitsweise als Co-Trainer in einer Woche, Anfang der Woche, sicherlich meine Idee, die ich mit einbringe, die ich vorschlage. Und je näher es zum Spiel geht, ist es wichtig, dass man zu einer einheitlichen Meinung kommt. Und wenn die Meinung vom Cheftrainer in dem Fall vielleicht anders ist, dann ist es einfach entscheidend, dass man sich dann zurücknimmt und den Cheftrainer bestmöglich unterstützt in seiner Entscheidung.
Spannend. Wie sehr unterscheiden sich eigentlich die Anforderungen je nach Cheftrainer? Also Hasenhüttl, Kovac, jetzt Flick, die haben ja vielleicht auch ganz unterschiedliche Dinge von dir erwartet, auch wie du dich einbringst, auf welche Art und Weise. Also ist das, kann man pauschalisieren oder ist das wirklich dann dreimal auch einfach graduell ein ganz unterschiedlicher Job, den du da eigentlich hast?
Ich würde jetzt sagen, dass mit, ja, wenn ich das jetzt so zurückblickend finde, ist das immer in Grad auch das, wo man sich kennenlernen muss. Was möchte der jeweilige Cheftrainer? Und Ralf und Hansi waren Cheftrainer, die natürlich auch sehr stark ihre Co-Trainer mit Einfluss versehen haben. Und dementsprechend war das ziemlich gleich. Und trotzdem haben sich die Trainertypen immer unterscheiden und unterschieden. Man muss auch immer gucken, wie weit baut man die Nähe auf. Und mit 3 Jahren Zusammenarbeit ist die Nähe sehr, sehr groß. Gerade wenn man viele Spiele zusammen hat, ist es entscheidend. Und trotzdem unterscheidet sich dann immer im Detail auch die Aufgabenverteilung. Also ist es ein Cheftrainer, der vielleicht viel mehr selber auf dem Platz machen möchte. Und man als Co-Trainer bereitet zwar viel vor, aber der Cheftrainer möchte es dann vielleicht auch gern umsetzen. Oder gibt es einen Cheftrainer, der sagt, ey, ich gebe dir die Verantwortung, übernehme das auf dem Platz, ich gehe mehr in die Beobachterrolle und greife dann nur situativ ein. Also da gibt es schon Unterschiede. Und das ist auch das Spannende als Co-Trainer.
Da können wir es direkt mal ganz plastisch machen. Aktuelles Beispiel, Hansi Flick wird ja bei den Bayern und bei der Nationalmannschaft ähnlich mit dir verfahren, gehe ich jetzt mal von aus. Wie sieht da konkret deine Aufgabe aus? Was hast du da zu tun, jetzt gerade bei der Nationalmannschaft?
Ja, auch da sind wir natürlich im Trainerteam. Wir haben Markus Sorg noch dabei, vorhin schon mal den Stefan Lupp erwähnt als Spielanalyst und Hansi Flick. Es geht immer so ein bisschen um den Prozess. Okay, was sind unsere Schwerpunkte für die jeweiligen Lehrgang? Also geht es darum, die Schwerpunkte festzulegen. Ich bin dann auch mit Stefan Lupp, dem Spielanalysten, viel im Austausch. Okay, was erwartet uns? Was ist rückblickend gut gewesen in den Lehrgängen in Bezug zu unserer Spielidee? Und dann versuche ich immer als Co-Trainer vorbereitet zu sein. Also das heißt, ich habe immer für mich den Anspruch, einen Trainingsplan für eine komplette Vorbereitung, für eine komplette Woche in der Schublade zu haben. Vielleicht brauche ich den nicht immer, aber wenn der Cheftrainer sagt, morgen hätte ich gern das und das Thema, dann möchte ich vorbereitet sein. Und das ist so ein bisschen meine Herangehensweise, dass ich eigentlich immer versuche, einen Schritt voraus zu sein, um dann dem Cheftrainer auch gewisse Dinge liefern zu können. Und das ist jetzt so ein bisschen das in der Nationalmannschaft. Also man bereitet jetzt was vor, man legt sich Inhalte zurecht, wählt Übungen aus, die man trainieren möchte, bereitet den Gegner vor. Und wenn man sich dann konkret mit dem Trainerteam zusammensetzt, dann hat man Ideen, die man anbringen kann.
Stichwort unterschiedliche Typen. Hansi Flick ist eher der Typ, den du jetzt als zweites aufgezählt hast, der auch mal in die Beobachterrolle geht und sagt, mach du mal das Training, organisiert ihr das und ich schaue es mir an?
Ja, genau, definitiv. Und wenn man das jetzt wieder nimmt, jetzt schlage ich mal den Bogen auch, warum vielleicht ich im Sommer dann noch die Entscheidung für die Nationalmannschaft gewählt habe. Genau deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass mich Hansi unterstützt, fördert und mir auch viel Verantwortung übergibt. Und das ist für mich einfach ganz wichtig in meiner jetzigen Situation gewesen, auch da zu merken, dass ich einen nächsten Schritt machen kann. Und ja, Hansi überlässt seinem Trainerteam auch viele Aufgaben. Er hat eine gute Beobachterrolle, führt viele Gespräche, schafft es auch sein Team hinter dem Team zu führen. Das ist ja auch ganz entscheidend und das ist einfach eine super Zusammenarbeit.
Aber Julian Nagelsmann wäre auch spannend gewesen beim FC Bayern.
Also das sind wirklich keine leichte Sache, glaube ich, dem abzusagen und unter ihm bei den Bayern zu arbeiten.
100%, also da muss man einfach sagen, dass Julian da ein fantastischer Trainer ist, der eine ganz klare Idee hat, wie er was macht, der sicherlich auch vielleicht eine gewisse Anforderungen an seine Co-Trainer wieder hat. Und das habe ich natürlich dann auch in den Gesprächen mit Julian herausgefunden, so ein bisschen, okay, wo geht's in welche Richtung geht's da? Und definitiv, also es wäre eine sicherlich genauso spannende Aufgabe gewesen, in Bayern mit Julian zu arbeiten. Aber ich habe mich dann bewusst auch für Hansi und für den Support und für die Unterstützung und für den Weg einfach entschieden mit Hansi.
Da sag uns nochmal, wie das zeitlich im Groben verlaufen ist. Also es war klar, Hansi Flick verlässt den FC Bayern München, Julian Nagelsmann kommt und du hattest dann beide Optionen. Das klingt ja erstmal nach Luxus und musstest dann abwägen, durftest abwägen, was für dich der reizvollere Job ist.
Ja, für mich war zu dem damaligen Zeitpunkt ganz klar, dass ich mit beiden Parteien quasi sprechen möchte. Klar, mit Hansi hatte ich permanenten Kontakt, aber ich wollte auch immer das erste Gespräch mit Julian führen. Wir hatten dann insgesamt 3 Gespräche, wo wir uns ein bisschen kennengelernt haben, ein bisschen ich ein Gefühl bekommen, wie er arbeitet, in welche Richtung es gehen soll. Und dann gab es natürlich ein paar Rücksprachen, wo man so guckt, okay, was ist perspektivisch? Was möchte man vielleicht in Zukunft machen? Wo könnte es hingehen? Das ist im Fußball nicht immer so einfach. Das kann man nicht am Reißbrett immer so planen und genau vorhersehen, wie es kommt. Und ja, dann hat man so Mitte des Sommers im Abwägungsprozess, auch mit meinem Berater zusammen, Pro und Kontras abgewogen, aber trotzdem war dann immer dieses Gefühl mit Hansi, okay, man wusste, welchen Cheftrainer man da hatte. Und wenn man 2 Jahre so zusammengearbeitet hat, so erfolgreich war, so ein Vertrauen bekommen hat, dann ist das einfach so viel wert, dass ich dann gesagt habe, ja, Nationalmannschaft hat gute Gespräche mit Oliver dann, die mir auch einen gewissen Weg aufgezeigt haben. Und dann war dieses Gesamtbild einfach stimmig zu dem damaligen Zeitpunkt, auch jetzt noch. Und dann habe ich mich für die Nationalmannschaft entschieden.
Anmerkung der Rede, Oliver Bierhoff, der Strippenzieher bei der Nationalmannschaft ist. Mit dem hast du also auch drüber gesprochen, was da auf einerseits dich zukommt, aber auch wo ihr hin wollt. Das, finde ich, ist ja der große Unterschied im Vergleich zum Vereinsfußball. Du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, da wäre jetzt der klassische Fall, wir haben am Wochenende gespielt, jetzt kommt der nächste Gegner, Nachbereitung, Vorbereitung, haben wir auch immer mal ein bisschen thematisiert hier. Die Nationalmannschaft ist logischerweise in einem anderen Rhythmus. Wenn du mit Hansi dann anfängst beim DFB, wie klar ist denn das Bild eigentlich, dass ihr zu Beginn dieser Zeitrechnung Trainer bei der Nationalmannschaft hattet? Denn man muss ja ein Ziel haben, auf das man hinarbeitet. Beim Verein ist klar, Meisterschaft, Ende der Saison, wir wollen da sauber durchgehen. Es sind wahrscheinlich noch mehr die großen Turniere, denkt ihr in den Zyklen?
Ja, erstmal muss man sagen, natürlich Hansi Flick hatte schon eine große, lange Vorerfahrung in der Nationalmannschaft. Das hat sicherlich geholfen. Er wusste also, wie der Weg bis zum Turnier abfolgen soll. Und natürlich guckt man dann auf den Plan, okay, man hat einen 3-Jahres-Zyklus, 1,5 Jahre bis zur WM, nochmal 1,5 Jahre bis zur EM in Deutschland. Und dementsprechend weiß man dann schon, auf was man sich vorbereitet. Also man weiß, wie viele Spiele man hat, man weiß, wie viel Zeit man zwischen den Lehrgängen hat. Und klar, das erste Ziel war für uns, eine saubere Qualifikation zu schaffen. Wir waren zum damaligen Zeitpunkt dann Platz 3. Ich dachte sogar mit 3 Punkten Rückstand. Also hieß es erstmal, wir müssen schnellstmöglich uns qualifizieren. Wir waren dann auch das erste Team, was sich für die WM qualifiziert hat. Das war ganz wichtig. Ja, und jetzt guckt man natürlich in Richtung WM und so ist auch das Jahr aufgebaut. Also wenn ich mir jetzt den Spannungsbogen auch anschaue, wir haben jetzt den Lehrgang mit 2 Testspielen, dann kommt die Nations League und dann ist schon der Fokus klar auf die WM ausgerichtet. Und dementsprechend versucht man jetzt alles in diesem WM-Jahr auch vorzubereiten.
Jogi Löw hat den DFB, hat die Nationalmannschaft geprägt. Alles andere wäre ja sehr komisch bei der langen Amtszeit. Wie schwierig ist es dann, wenn man neu ankommt, auch wenn Hansi Flick natürlich Vorerfahrung hatte, da Sachen vielleicht auf links zu krempeln, anzupassen? Wie leicht war es vielleicht auch, weil das Gefühl von Neuanfang nicht nur bei euch da war?
Ja, ich fand, es war leicht, weil alle hungrig auf den Erfolg, auf das Neue waren. Alle waren neugierig, okay, warum, was war in München so besonders? Warum hat man da so viel Erfolg gehabt? Und man hat sofort gemerkt, dass da so eine Euphorie entstanden ist, eine Aufbruchsstimmung. Also alle waren sehr offen für das, was kommt. Und das hat es auch sehr leicht gemacht, dort den Einstieg zu finden.
Nochmal zum Unterschied. Kann man an eine Nationalmannschaft so rangehen wie an eine Vereinsmannschaft wie jetzt beispielsweise den FC Bayern München? Da habe ich dann wieder Julian Nagelsmann im Ohr, der zu Beginn der Saison gesagt hat, natürlich habe ich neue Ideen, aber ich muss das peu à peu einbringen, weil das im Training umgesetzt werden muss. Das dauert also da schon Monate, mindestens mal Wochen, aber wahrscheinlich sogar Monate. Der hat jeden Tag Training mit denen. Ihr habt ja die Spieler viel seltener zur Verfügung, sage ich mal.
Ja, das ist die große Herausforderung Nationalmannschaft, dass man in einer ganz kurzen, komprimierten Zeit, also das von der Lehrgangszeit immer Nationalmannschaft, hat man zwischen 7 und 10 Tagen nur Zeit, eine Spielidee einzustudieren, reinzubringen. Und das ist die große Herausforderung. Aber man muss auch sagen, wir haben enorm viel Qualität in den Teams. Auch in der Bundesliga sind viele gute Trainer, die eine gewisse Idee hat. Und da gilt es jetzt einfach, seine Idee mit dem zu kombinieren, was man an Spielern hat, die Spieler in die richtige Position zu bringen und dann aber ganz konsequent in dieser kurzen Zeit zu arbeiten. Mhm. Im Video, im Training und im Spiel natürlich auch.
Wie war die Analyse? Ich vermute schwer, es hat eine gegeben, bevor ihr zum ersten Mal einen Lehrgang gehabt habt, weil ihr ja auch da anders arbeitet. Ihr habt euch die Spieler, die zur Verfügung stehen, theoretisch sind es Tausende, aber mit dem Talent dann natürlich doch ein kleinerer Kreis angeschaut. Und schaut man dann trotzdem, mit den Spielern kann ich diesen Stil spielen oder ich will auf jeden Fall grob diesen Stil, der ja bei Bayern so unglaublich erfolgreich gewesen ist, mit euch an der Spitze spielen und wir gucken auch ein bisschen, welche Spieler passen da rein. Wie rum funktioniert es?
Also ich glaube, dass das Gute ist, dass wir natürlich in München eine Achse hatten und die gleiche Achse natürlich auch in der Nationalmannschaft vorhanden ist und dementsprechend konnten wir auch auf unser Wissen aufbauen und konnten die Jungs direkt mit einnehmen. Und das ist, glaube ich, immer ein Vorteil, dass man auf eine Achse aufbauen konnte. Also die Jungs haben über 2 Jahre in München unsere Spielidee mitbekommen und die Achse in der Nationalmannschaft ist ähnlich. Und darum baut man sich 3, 4, 5 Spieler, je nachdem, wie man dann aufstellt, zusammen. Und man hat eine Richtung. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass man dann die Jungs mitnimmt, ihnen ein klares Bild an die Hand gibt. Das haben wir gemacht dann am Anfang des Lehrgangs. Also unser erster Auftaktveranstaltung, sage ich mal so, war ein relativ langes Meeting mit dem Team, wo wir ihnen ganz klar aufgezeigt haben, welche Punkte sind uns in Zukunft wichtig. Also sprich auch erstmal die groben Spielphilosophie-Wörter wie Intensität, Aktivität, Konzentration, Tempo. Die Überbegriffe und sind dann ins Detail gegangen und haben den Jungs mitgeteilt, was wir in jeder Situation von ihnen erwarten.
Hat 2 Vorteile. Erstens, die Bayern-Spieler kannten das schon, zumindest im Groben. Und zweitens, das finde ich dann fast noch interessanter, ihr konntet natürlich auch darauf vertrauen, dass die Idee mittragen.
Richtig? Genau. Das ist immer wichtig, dass man als Trainer eine Überzeugung hat an die Spieler. Also ich kann die beste Idee haben, aber wenn die Spieler nicht überzeugt sind von dem Weg, dann ist es ganz schwierig. Und wir haben den Jungs natürlich dann auch Szenen aufgezeigt und natürlich auch die Titel haben uns natürlich geholfen, dass die Jungs gemerkt haben, ey, das, was da passiert ist, das hat einen Grund, warum das passiert ist.
Auch die nicht bei den Bayern spielen. Ne? Ja. Gerade für die hilft das ja enorm.
Wir können es auch eine Menge erzählen. Du hast die Bayern zu solchen Triumphen mit Hansi Flick. Also ich würde dir erstmal vertrauen.
Wie eng ist eigentlich das Verhältnis, was man als Co-Trainer zu den Spielern hat? Und kann das auch zu eng sein? Also unterscheidet sich wahrscheinlich von dem, was der Cheftrainer zu der Mannschaft hat, ne? Ein bisschen?
Ja, so unterscheidet sich. Aber ich habe auch da relativ früh in meinen jungen Jahren schon mir ganz klar einen Rahmen gesteckt. Also das heißt, näher aufbauen, aber nie über einen gewissen Punkt zu gehen. Das heißt für mich, nie privat essen zu gehen, Veranstaltungen zu besuchen. Weil das war für mich immer noch eine Grenze. Also ich bin immer noch Spieler-Trainer, man muss eine gute Beziehung aufbauen. Gerade als Co-Trainer ist auch wichtig, dass man mal zwischen den Zeilen liest, mal mit einem Spieler auch vielleicht über Privates redet. Das ist immer wichtig. Aber trotzdem gibt es für mich immer einen ganz klaren Punkt, wo es dann nicht drüber gehen sollte.
Mhm. Von Trainern hört man oft, auch gerade zu Beginn von unterschiedlichen Stationen, dass Einzelgespräche geführt werden. Tust du das auch mal in Rücksprache mit Hansi oder auch aus Eigeninitiative heraus, dass du dir jemanden nimmst und sagst, Leroy, komm, wir quatschen mal über welche Themen auch immer?
Ja, das ist auch wichtig, dass man sich immer auch Spieler nimmt und sei es nur ein One-Minute-Coaching, also das heißt vom Platz zur Kabine, wo man sich einfach mal einen Spieler nimmt, mit dem sich unterhaltet oder man trifft ihn im Fahrstuhl, im Lift. Und jetzt haben wir natürlich auch in der Phase von November bis März in den 4 Monaten versucht, genau diese Gespräche zu führen, also alles online, über Teams dementsprechend, wo man auch eine Beziehung zu den Jungs aufbaut. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man immer eine Beziehung hat zu den Menschen, ein Gefühl kriegt, was braucht der Junge, was braucht er nicht, was ist wichtig für ihn, und deswegen sind diese Gespräche ganz, ganz wertvoll.
Ich habe gelernt, man kann in Aufzügen also doch sprechen. Ich dachte immer, da ist komplette Stille.
Das liegt einfach nur daran, dass niemand mit dir in einem Aufzug sprechen möchte. Schlüti hat es schon gesagt, es hat sich für dich ja im Grunde genommen geflippt. Als Vereins-Co-Trainer kann man vielleicht mal ein bisschen durchatmen, wenn Länderspielpause ist. Jetzt ist es genau andersrum, dafür ist die Zeit komprimierter. Wie sehr hat sich dein Arbeitsalltag verändert? Was passiert eigentlich im Nazio-Trainerteam, wenn gerade keine Länderspielabstimmungsphase ist?
Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Und trotzdem hat man viele Punkte, die man jetzt angehen kann. Also sei es viele Spielbeobachtungen, man kann Trainings besuchen, man kann Gespräche führen mit Trainern. Und man kann aber auch so ein bisschen sein Blickfeld immer wieder öffnen, indem man auch mal andere Spiele schaut. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Also das ist meine Erfahrung. Wenn man so einmal in diesem Hamsterrad alle 3 Tage drin ist, ist es ganz schwierig, auch so ein bisschen über den Tellerrand manchmal hinaus zu schauen, weil dann guckt man wirklich nur von Spiel zu Spiel und hat gar nicht die Möglichkeit, auch mal so einen anderen Einblick in andere Bereiche zu bekommen. Und das ist jetzt sehr hilfreich.
Wie ist die Abstimmung mit Markus Sorg?
Ja, wie vorhin erwähnt, sind wir natürlich im Trainerteam immer auch wieder involviert in alle Meetings und Abläufe. Und erst heute Morgen hatten wir wieder zu dritt in Meeting, also Spielanalyst Markus und ich, um Dinge vorzubereiten, auch für den Lehrgang. Und deswegen hat man dann immer auch eine Abstimmung untereinander, um Dinge vorzubereiten.
Wie sieht die konkret aus? Also, dass man dem Trainer, dem Cheftrainer zuarbeitet, das ist klar, dass der Analyst einen speziellen Aufgabenbereich hat, der sich dann ein bisschen überschneidet, aber natürlich doch abgesteckt ist, das ist auch klar. Aber mit Markus Sorg hast du da ja noch einen Co-Trainer auf deiner Ebene. Ganz salopp. Du machst morgen Training, ich übermorgen?
Oder einer Offensive, einer Defensive, genau, das also, gibt es ja zum Beispiel in anderen Sportarten auch.
Oder findet man Stärken, Schwächen auch wahrscheinlich erst nach einer gewissen Zeit, was der eine vielleicht mehr macht? Vielleicht ist es ja sogar eine Unterscheidung, du bist mehr für das Taktische und ich führe die Einzelgespräche.
Wir versuchen das wirklich im Trainerteam absolvieren. Das heißt, dass wirklich Markus die gleichen Aufgabenbereiche hat wie ich. Und trotzdem gibt es Situationen, wo man natürlich auch über gewisse Situationen diskutieren muss. Im Bereich Training ist es so, dass wir uns da versuchen, immer abzustimmen, okay, wie sollen die Inhalte sein, wie bereiten die dann für Hansi gemeinsam auch vor, was bringt Markus für Ideen ein, was habe ich für Ideen, sodass es immer ein Austausch ist. Und das ist das Gute, gerade wenn man jetzt guckt, ein Cheftrainer hat auch andere Aufgaben, die nicht immer nur Fußball und Taktik sind, und da ist es ganz wichtig, dass man immer noch einen zweiten neben sich hat, mit dem man sich wirklich austauschen kann, okay, wie soll das Training aussehen, wie sind vielleicht die Standards, was macht der Gegner? Und das können ganz viele Gespräche sein, ohne dass man jetzt immer einen festen Termin hat, wo man sich verabredet und sagt, jetzt unterhalten wir uns nur darüber, sondern das sind diese beiläufigen Gespräche.
Mhm. Apropos Standards, ne? Ja. Mats Buttgereit, ihr leistet euch den Luxus eines Standardtrainers in der Nationalmannschaft. Ich habe ja während der Europameisterschaft vergangenen Sommer da auch relativ viel mit übertragen, und da haben wir ganz viel auch über ihn, der war ja da bei den Dänen, auch wenn sie es nicht an die große Glocke gehangen haben, involviert. Wie sehr verändert das deine Arbeit? Verändert das auch nochmal komplett deinen Blick, oder hat es vielleicht schon verändert auf diese Situation, Standardsituation?
Für mich ist das ein ganz wichtiger Part, weil auch die Statistik zeigt ja so ein bisschen, dass 1/3 der Tore Standardtore sind. Und wenn man andere Sportarten nimmt, dann gibt es einfach diese Experten. Und ich selber sage, als Co-Trainer ist es ganz schwierig, auch da wieder in allen Bereichen Experte zu sein. Und für mich war es ganz wichtig, einfach einen Experten für Standardsituationen dabei zu haben. Und auch von ihm konnte man natürlich wieder gewisse Abläufe, Prinzipien lernen, wie man Standardtraining angeht. Und er hat einfach die 100%ige Fokussierung genau auf diese Standards. Und das verschafft mir vielleicht in anderen Bereichen wieder diese 5-10%, wo ich mich mehr einbringen kann, sei es Trainingsplanung, Matchplan und so weiter. Mhm. Deswegen finde ich das echt, auch für die Zukunft, glaube ich, geht es immer mehr dahin, dass es immer mehr Experten gibt in einem Trainerteam, die sich in den verschiedenen Bereichen auch sehr gut auskennen.
Wie sieht es während der Spiele aus? Auch da wahrscheinlich sehr abhängig vom Cheftrainer, aber hast du da ein abgestecktes Feld, auf das du schaust, oder guckst du grundsätzlich, genauso wie ein Hansi Flick und dann ein Markus Sorg, auf das Spiel schauen und ihr ergänzt euch? Du wirfst vielleicht mal rein, ich glaube, Linksverteidigerposition haben wir Probleme, weil sie da sehr viel überladen. Oder gibt es Aufteilungen? Schaust mehr auf die Defensive oder was auch immer?
Nein, Aufteilen gibt es in dem Bezug nicht. Mir ist immer ganz wichtig, dass ich erstmal so in den ersten 10, 15 Minuten ein Gefühl für das Spiel entwickle. Das heißt, okay, was haben wir uns vorgenommen? Wie haben wir den Gegner erwartet? Dann hat man so einen Blick. Die ersten 15 Minuten lässt das einfach mal so ein bisschen auf sich wirken. Ich finde die Regeländerung, auch dass man ein iPad an der Bank benutzen kann, sehr wichtig jetzt im modernen Fußball. So hat man auch einen Blick immer von oben. Und dann ist es ein Austausch. Wir haben alle, sind alle mit Headsets verbunden, mit dem Spielanalyst auf der Tribüne, die Co-Trainer sind verbunden miteinander, dann gibt es einen Austausch. Ich mache mir viele Notizen, ich kann auch auf der Bank schon Situationen taggen, das heißt, dass ich Szenen ablegen kann, auch für die Halbzeit, mache mir meine Notizen und dann geht es halt permanent um den Austausch. Okay, wie läuft das Spiel, in welche Richtung könnte es gehen, und dann ist es wichtig, dass man es immer so Wenn-Dann-Strategien schon zurechtlegt. Also was könnte passieren, wo könnte man vielleicht wechseln, wo gibt es Räume, die entstehen. Und dann entwickelt sich ein Bild und dann ist es ganz wichtig, dass man die Ideen und die Sichtweisen aus der ersten Halbzeit komprimiert und dem Cheftrainer für die Halbzeit auch nochmal zur Verfügung stellt. Und dann gibt es da in der Halbzeit einen Austausch und dann einigt man sich auf seine Punkte.
Wie anstrengend ist so ein Spiel für dich als Co-Trainer? Weil wir haben mit Trainern, mit Spielern natürlich darüber gesprochen, dass, also gerade Trainer haben uns immer wieder erzählt, das ist halt mental einfach extrem anstrengend. Die haben teilweise dann echt Probleme, abends dann auch in die Koje zu kommen und irgendwie mal runterzufahren. Ist wahrscheinlich für einen Co-Trainer, außer dass man jetzt nicht ganz vorne die ganze Zeit steht und alle Verantwortung auf sich spürt, wenn irgendwie die, wenn es vielleicht mal nicht läuft, aber ich stelle es mir schon auch relativ stressig vor, was du da machst.
Ja, definitiv. Man ist immer voll in dem Spiel drin und auch da wieder guckt man natürlich immer, dass man einen Schritt voraus ist. Also man guckt, was könnte passieren. Dementsprechend hat man schon wieder im Kopf Ideen, okay, wenn jetzt das und das passiert, dann brauchen wir vielleicht die und die Lösung, sodass man permanent auch konzentriert ist, Lösungen zu finden, Antworten zu haben. Also gerade wenn in der Halbzeit ein Spieler fragt, okay, was können wir da vielleicht anders machen, dann sollte man darauf vorbereitet sein. Und dann braucht man nach jedem Spiel immer so eine gewisse Phase, wo man runterfährt. Jetzt Nationalmannschaft ist es so, dass ich mir meistens direkt danach das Spiel nochmal anschaue, um nochmal ein Gefühl zu bekommen, war es gut oder war es eben nicht so gut. Dann das sacken lasse und dann kommt eine saubere Analyse den Tag darauf.
Mhm. Auch da hast du dich entwickelt. Ich habe über dich gelesen, zu Southampton-Zeiten war das auf der Bank an der Seitenlinie noch ein bisschen emotionaler, richtig?
Ja, definitiv. Hat auch ein bisschen mit der Situation zu tun gehabt, also mit dem Abstiegskampf ist halt schon, wenn man in die neue Liga kommt, ein neuer Verein, neue Sprache, eine super Herausforderung gewesen. Man wusste, jeder Punkt zählt und ich war da sehr emotional. Ich bin auch jetzt noch emotional an der Bank, aber trotzdem mit einer gewissen Distanz, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht das oder nicht dieser mentale Druck momentan wie in Southampton, also momentan. Ich kann jeden Trainer, der im Abstiegskampf ist, nachvollziehen, wie er sich fühlt.
Wir sprechen uns zur WM nochmal.
Ja. Was hat Christian Streich bei uns gesagt? Abstiegskampf ist das Abartigste oder so? Irgend so ein Wort hat er, was er jemals in seinem Leben erlebt hat?
Ja, weil du im Abstiegskampf ist es oft so, dass natürlich guckt jeder auf die Mannschaft und auf den Trainer, aber man als Trainer und als Trainerteam hat irgendwo auch immer eine Verantwortung für den ganzen Club. Und das Gefühl hatte ich in Southampton vor allen Dingen. Also dann sei es Zeugwert, Küche und so weiter. Also da hängen ja noch viel mehr Personen daran, die jetzt vielleicht im Vordergrund gar nicht so bekannt sind. Aber man weiß, okay, da kann es passieren, dass dann vielleicht Stellen gekürzt werden müssen und so weiter.
Wie ist denn Hansi eigentlich während so eines Spiels? Ich kenne da so ein paar unterschiedliche Typen. Pep Guardiola zum Beispiel, wenn wir ihn vorhin gerade hatten. Ich habe mal beim Manchester Derby zwischen den Trainerbänken und vor allen Dingen sehr nah bei ihm zu Zeiten, als noch Arteta sein Co-Trainer gewesen ist, sitzen dürfen. Und ich hatte das Gefühl...
Ich weiß, was jetzt kommt.
Ich glaube, du kennst die Geschichte. Für mich war es phänomenal. Mikel Arteta war so ein bisschen der, den er dann mit seinen Eindrücken vom Spielfeldrand einfach zuschütten musste. Also er hat da gestanden, hat reingerufen und dann hat er sich umgedreht und auf Spanisch, ich hätte gerne ein bisschen mehr verstanden, aber auf Spanisch einfach auf ihn eingeredet mit seinen Emotionen, aber was wie? Der nicht richtig macht und der nicht richtig macht, natürlich mit der spanischen Leidenschaft. Und ja, Mikel Arteta hat ab und zu genickt und ansonsten aber auch, glaube ich, seine Rolle verstanden als, du lässt das hier gerade alles raus und dann bist du gleich wieder fokussiert. Ich stelle mir Hansi Flick ein bisschen anders vor, aber gibt es solche Momente? Und bist du dann derjenige, auf den er einredet?
Ja, Hansi ist ja grundsätzlich sehr, ja, jetzt muss ich ein gutes Wort finden. Er hat immer eine gute Distanz. Er hat Emotionen natürlich bei sich, aber es ist nicht so, dass er permanent als Vulkan ausbricht.
Das spanische Blut würden wir jetzt bei ihm nicht direkt finden.
Ja, genau, das trifft es ganz gut. Und trotzdem gibt es Situationen, wo es natürlich auch mal hektisch wird, wenn es um Auswechslung geht. Und dann versuche wirklich ich immer auch, ich bin immer lösungsorientiert. Also ich schaue, okay, welche Lösung können wir machen? Es bringt nichts, wenn man dann auch noch Hektik reinbringt und Stress reinbringt. Sondern da muss man einfach ein Gespür finden, was braucht auch der Cheftrainer.
Ja.
Und wenn es halt genau der Cheftrainer ist, der halt viel auch loswerden will, dann bringt es nichts, wenn man genauso viel noch mit erzählt. Sondern da muss man es einfach aufnehmen, sich im Kopf zu überlegen und gucken, dass man dann wieder vielleicht eine Lösung mit einwerfen kann.
Aber wärst du der Typ dafür, wenn du einen Cheftrainer hättest, der wirklich dann alle zwei Minuten sich zu dir umdreht und auf dich zugerannt kommt und dir irgendwas an den Kopf ballert? Muss man auch mit umgehen können wahrscheinlich.
Ja, definitiv. Ich glaube, das wäre auch wieder was ganz Interessantes, so eine Erfahrung zu sammeln, und dann ist das so.
Okay. Wollen wir wir ziehen den Fokus nochmal ein bisschen größer und gucken nochmal von oben drauf. Also wir haben ja jetzt gehört, wie dein Weg war, als sich bei RB gerade ganz viel getan hat, bei diesem damals ja noch viel jüngeren Club, vom Analysten, Co-Trainer Jugend, jetzt Co-Trainer Nationalmannschaft. Auf dem Weg dahin, gerade in den letzten Jahren, sind ganz viele Titel gekommen. Du bist gerade Anfang 30, kannst dich Champions-League-Sieger nennen, Deutschen Meister, die ganzen Titel, die ihr da eingesammelt habt. Gibt es manchmal einen Moment, oder nimmst du dir den bewusst, oder vielleicht nimmst du ihn dir bewusst auch nicht, wo du das mal reflektierst und mal drüber nachdenkst, was da eigentlich in den letzten Jahren alles so los gewesen ist, weil das schon ja ein krasser Werdegang in den letzten Jahren war.
Ja, das ist die Herausforderung in unserem Geschäft, dass es eigentlich immer wieder weiter das Rad sich dreht. Also die Erfolge von gestern sind morgen gar nicht mehr so viel wert. Deswegen verliert man manchmal so ein bisschen den Fokus und sagt, oh, was ist da eigentlich passiert? Und wenn man dann aber mal eine Minute hat oder man sieht im Fernsehen das Champions-League-Finale und sagt sich, boah, guck mal, letztes Jahr hatten wir diesen Pott in der Hand, dann ist es verrückt und dann merkt man eigentlich erst, was man geschaffen hat. Und so ein bisschen meine Erfahrung aus den letzten Wochen, Monaten ist halt wirklich gerade externe, geben dir immer wieder diese Reflexion, was du eigentlich in deinen jungen Jahren schon geschafft hast. Man selber nimmt das gar nicht so wahr, sondern es geht halt wirklich immer weiter. Man ist immer voll fokussiert auf das Nächste. Aber gerade so, wenn man merkt, wie viele positive Rückmeldungen man erhält, dann kriegt man so ein Gespür, okay, was man da vielleicht wirklich erreicht hat.
Die nächsten Aufgaben stehen an. Also die WM ist ja jetzt gar nicht mehr so weit weg. Dann gibt es auch noch eine Heim-EM im Anschluss. Also da kann dann die Vitrine im allerbesten Fall mit noch mehr glänzendem voll gemacht werden und sie ist ja in deinem persönlichen Fall schon sehr, sehr voll. Ich hätte noch mal eine Frage zu diesem Thema. Ihr schaut euch an, welches Personal ist da für die Nationalmannschaft und welchen Stil wollen wir dann eigentlich spielen? Was würdest du sagen, soll die Nationalmannschaft zum nächsten Titel führen? Welche Art, du hast schon so drei Begriffe genannt, die auch so ein bisschen das Muster sein sollen. Welche Art und Weise soll Deutschland zum Titel führen? Das ist jetzt so meine boulevardeske Frage mit eher so Headline-Gedanken.
Ja, ich würde gerne nochmal die Begriffe aufgreifen. Also mit Mut, Aktivität, Tempo, Fokus und Konzentration. Und ich möchte einfach, das hatte ich vor einem halben Jahr schon mal gesagt, ich möchte einfach, dass die Menschen auch in Deutschland wieder sich identifizieren können mit dem, was da auf dem Platz passiert. Und warum gehen Menschen ins Stadion? Menschen wollen gute Spiele sehen, sie wollen aktive Spiele sehen, sie wollen Tore sehen. Und ich glaube, das muss auch unser Weg sein. Und da, finde ich, haben wir jetzt einen ganz guten Start hingelegt mit den 7 Spielen. Wir haben immer nach vorn gespielt, wir haben viele Tore geschossen und ich hatte gerade in Stuttgart ein fantastisches Gefühl im Stadion, als diese Menschen auch dieses 6-0 wirklich umjubelt haben. Also ich habe selten zuvor oder lange Zeit zuvor nicht mehr so viel Emotionen gesehen, auch bei Menschen. Also sie waren glücklich, sie waren zufrieden und man hat da, glaube ich, schon ein Ausrufezeichen gesetzt und das ist, glaube ich, auch, das wird unser Weg sein und davon sind wir auch überzeugt.
Also die Schlagzeile ist quasi, Danny Röhl lieber 4-3 als 1-0.
Das ist immer eine spannende Frage für den Trainer.
Ja, ja.
aber in 4-0 wären wir mehr okay,
mir lieb. Okay, gut rausgekommen aus der Nummer. Ja. Und irgendwann, das haben wir ja vorhin schon gehört, gibt es dann noch einen Step, und zwar dann aus der zweiten Reihe in die erste Reihe. Das ist dein Ziel, ne? Also du machst jetzt auch den Trainerlehrgang, der hat jetzt einen neuen Namen, Pro-Lizenz-Lehrgang, und ist nicht mehr in der Sportschule Hennef, wo wir schon viele schöne Geschichten über Zecke Neuendorfs Eskapaden gehört haben, sondern auf dem DFB-Campus. Das heißt, das ist ganz klar, das soll dann irgendwann, hast du einen Zeitplan, kann man sich dafür wahrscheinlich nicht machen, dafür ist das im Fußball alles ein bisschen zu gaga, aber das soll irgendwann dann Cheftrainer Danny Röhl soll es geben in ein paar Jahren.
Ja, die Voraussetzung ist, dass man die bestmögliche Ausbildung hat. Die absolviere ich jetzt gerade mit der Pro-Lizenz, und dann, wie du auch gesagt hast, man kann es nicht planen, aber mein Ziel ist, einfach Cheftrainer zu werden.
Was sind die wichtigsten Sachen, die du bis dahin jetzt lernen musst?
Ein Trainerjob ist sehr vielseitig, und ich würde sagen, dass alles, was Taktik, Trainingsarbeit, das sind so Bereiche, wo ich schon meine Stärken jetzt habe. Es geht halt noch viel mehr darum, um Mannschaftsführung. Und da finde ich einfach, dass ich da mit Hansi Flick natürlich auch einen Cheftrainer kennengelernt hat, der genau dieses Gespür hat für eine Mannschaft. Das ist ganz entscheidend. Und ich finde, es gibt sehr, sehr viele gute Trainer im fachlichen Bereich. Aber der Unterschied ist, wie die Mannschaftsführung ist. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Auch für die Jungs, für die Mannschaft, die man hat, die richtigen Worte zu finden für die richtigen Momente.
Gerade wenn man schaut, wie erfolgreich ihr beim FC Bayern gearbeitet habt und dann zurückblickt, welche Trainertypen waren denn eigentlich die richtig erfolgreichen beim FC Bayern? Also so eine Meisterschaft, das klingt jetzt fast böse, aber die nimmt ja, wenn man nicht ganz viel falsch macht, jeder mal mit.
Du willst sagen, die schafft auch ein Felix Magath. Wolltest du jetzt sagen?
Es gibt Unterschiede. Also das Triple hat Heinkes. Davor ein Heinkes gemacht. Und auch über den hat man gesagt, natürlich war der technisch taktisch bewandert und hatte auch die entsprechenden Co-Trainer an seiner Seite, die unterstützt haben. Aber auch der hatte ein ganz besonderes Talent im Bereich Menschlichkeit, im Bereich Mannschaftsführung. Wenn du das jetzt bei Hansi Flick so erlebst, kannst du das beschreiben, kannst du das fassen, was ihn dann da so besonders macht?
Ja, ich glaube, er ist ein sehr empathischer Mensch, und ihm gelingt es immer, die richtigen Worte für die richtigen Spieler zu finden. Und ich glaube, das ist so ein ganz besonderer Punkt. Man hat ganz viele unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft, und man kann nicht jeden Spieler gleich ansprechen. Ich glaube, das ist die Kunst eines Trainers. Also den Punkt zu finden, wo kann ich den Spieler auch greifen, also auch emotional greifen. Bei dem einen ist es vielleicht auch mal ein Blickkontakt, eine körperliche Nähe auch aufbauen. Bei dem anderen ist es ein ganz anderes Gespräch, was man führen muss. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis auch von einem Trainer, das zu spüren, welcher Spieler was benötigt. Mhm.
Wir haben mit dem Gespräch begonnen, irgendwo auf den Ascheplätzen in Westsachsen, und jetzt enden wir mit einer Sache, die ich gelesen habe, die vielleicht irgendwann, wenn du deine Ziele erreicht hast, im Profifußball dann nochmal steht. Nämlich, ich habe gelesen, dass irgendwann mal so der Plan sein könnte, dass du dich aus Deutschland verkrümelst, irgendwo auf Hawaii war es, glaube ich sogar, ein Café oder ein Restaurant oder sowas aufmachst und einfach dann da den entspannten Lebensabend, wobei so ein Restaurant zu führen, ist, glaube ich, trotzdem stressig genug. Ist dieser Plan so konkret, dass er wirklich irgendwann auch umgesetzt wird?
Hey, momentan habe ich noch sehr viele Ziele hier in Deutschland.
Gibt und noch ein, zwei Schritte vor.
Als Trainer, aber ich glaube, wenn man das geschafft hat, dass man den Schritt gehen kann und losgelöst von dem ganzen Druck, Spaß, Erfolg sich zurücklehnen kann, kann sagen, und man kann reflektieren auf sein Leben und hat so einen Lebensabend, wie man immer so schön bezeichnet, und kann das machen, glaube, dann ist das ein großes Gut. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man bei all dem Geschäft auch immer in dem Hier und Jetzt glücklich ist. Also das ist immer ganz entscheidend, dass man nicht immer schon guckt, was könnte noch kommen, sondern dass man auch einfach sagt, okay, jetzt in dem Moment bin ich genau in der richtigen Position, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, und dann kann man auch diese Wertschätzung den anderen Mitarbeitern, Spielern, denen gegenüberbringen.
Und das bist du aktuell?
Aktuell bin ich sehr glücklich in meiner Rolle, in meiner Funktion, in meinem Trainerteam, mit meiner Mannschaft.
Ja, ich habe es gerade wieder, Menschen, die bei Olympia Medaillen gewinnen und dann sagen, vor lauter Stress können sie sich eigentlich an den entscheidenden Lauf oder sowas gar nicht mehr erinnern, der zu der Medaille geführt hat. Ne? Also dazu neigt, glaube ich, der Profisport generell, dass man dann da, ich stelle mich dir jetzt dann einfach so in 20, 30 Jahren mit so einer Kokosnuss, mit so einem Strohhalm oben drin vor, und da hast du da so eine kleine Strandbar oder so. Das ist doch eine schöne Vorstellung.
Ich glaube, mit der können wir schließen. Ja. Mit diesem Bild ist es auch ganz gut, weil ansonsten hätten die Leute jetzt noch die Muttermilch von Ralf Rangnick im Kopf gehabt. Lass uns lieber mit dem Bild aufhören.
Schwenk haben wir hingekriegt, ja, sehr gut.
Danny, Danny, danke
vielen,
dir.
Ja, vielen lieben Dank.
Danke euch, hat viel Spaß gemacht, danke.
Schlübmann, was die Hörer jetzt natürlich noch brennend interessiert, was wäre denn dein perfekter Lebensabend? Geht das auch so in die Richtung, irgendwo am Strand ein bisschen Drinks servieren, oder bist du da ganz, ganz anders unterwegs?
Kneipe mit meinem Bruder, wie du seit vielen Jahren weißt.
Ja, wichtiges Thema, ja, ja.
Aber Danny Röhl hat mich jetzt so ein bisschen auf die Idee gebracht, die Kneipe nicht in Hamburg, sondern in wärmeren Gefilden aufzumachen. Also eventuell gucke ich mir da ein bisschen was ab. Danke, danke auch dafür.
Ja, also meine Wunschvorstellung wäre auch irgendwann ein bisschen mehr Sonnenstunden zu haben. Und das Gute ist, man kann ja auch von überall auf der Welt podcasten. Zum Beispiel aus Köln, Alex Schlüter hier aus Leipzig oder eben, keine Ahnung, Kuala Lumpur, warum auch immer mir das jetzt zuerst einfällt. Das war auf jeden Fall die Folge Kicker Meets the Zone vor der Länderspielpause. Nochmal der Hinweis. Kommende Woche, Mittwoch, 30. März, unser Charity-Stream, nennen wir es jetzt einfach mal, auf Twitch. Da kriegt ihr ausführliche Infos bis dahin noch auf unseren Social-Media-Kanälen. Einfach da immer mal vorbeigucken. Ich kann vielleicht noch darauf hinweisen, am Freitag erscheint die neue Folge Menschiri mit Svenja Blonski, dem Senkrechtstarter der deutschen Schiedsrichterei. Ganz spannendes Gespräch, ist auch schon im Kasten. Ja, Schlüdi, hast du noch irgendwas zu promoten?
Nee. Nee, ich bin jetzt ganz hinten raus noch Fan von dem Wort Schiedsrichterei geworden und frage mich, ob das hier neben der Schreinerei und der Bäckerei so ein Laden ist, in dem die Schiedsrichter produziert werden. Aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Danke.
Genau, das war's von uns. Schlübmann, danke dir. Wir hören uns, wenn ihr mögt, kommende Woche im Twitch-Livestream wieder. Bis dann.
Tschüssi.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.